Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ja, ihr habt es vielleicht schon gehört, aber Bitcoin hat eine neue Stufe auf der geopolitischen Bedeutungsskala erklommen. Mit der Rede von Donald Trump, von dem kann man natürlich halten, was man will, aber die Bedeutung seiner Rede auf der Bitcoin-Konferenz und der nachgezogenen Analyse, Reaktionen etc., die ist natürlich wirklich, wirklich groß. Darüber spreche ich heute mit Velina Chakarova. Sie war schon mal da. Sie ist eine ganz scharfsinnige Analystin der internationalen geopolitischen Lage. Wir sprechen natürlich über Taiwan und China, auch über die Frage, ob China den Bevölkerungsschwund überhaupt überleben wird. Wir sprechen über den Kalten Krieg zwischen dem Westen und dem Osten und wir sprechen auch wieder einmal über die etwas problematische Lage Europas, das nicht so recht weiß, wo es hin will. Österreich ist dafür eines der besten Beispiele eigentlich, aber eben auch Deutschland. Wir fragen uns, welche Bedeutung eben diese ganzen technologischen Entwicklungen, Energie, Öl, Bitcoin-Mining etc. haben könnte in der Zukunft. Auch die Rüstungsindustrie natürlich und die Frage, ja, wo wir da hinsteuern, was das bedeuten könnte. Aber wir legen uns da gar nicht fest, weil wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt, sondern wir spielen einige ganz, ganz spannende Szenarien durch. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und wenn ihr, so wie ich, der Meinung seid, dass Bitcoin da wirklich helfen kann, bei all diesen Dingen, die wir hier ansprechen, ich sag's auch im Podcast, dann schaut rein bei Coinfinity, nutzt den Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, -21% in den ersten 6 Monaten und speichert eure Bitcoin unbedingt, eure Schlüssel unbedingt auf eurer eigenen Hardware-Wallet, Bitbox O2, bitbox.swiss ist die Adresse und da bekommt ihr auch mit dem Code 5%. Und jetzt geht's gleich los mit der geopolitischen Rundumschlag mit Velina. Ich freue mich heute zurück begrüßen zu dürfen, Velina Chakarova im Studio von Was Bitcoin bringt. Du bist Geopolitik-Expertin, Gründerin von Face, analysierst die Weltenlage, aber zuerst einmal hallo.
Danke nochmals für die Einladung. Es ist mir wirklich eine große Freude, nochmal dabei zu sein. Das ist das zweite Mal. Ja. Ich sehe schon, einiges hat sich getan, also im positiven Bereich. Und ich freue mich wirklich auf dieses Gespräch.
Velina, Stillstand ist natürlich keine Option, weder im Podcast-Geschäft noch in der Geopolitik. Wir haben uns eine der ersten so wirklich politischen Folgen gemacht und jetzt wird es immer wichtiger. Bitcoin gerade erst vor wenigen Tagen hat Trump auf der großen Konferenz gesprochen und auch da, also es geht ja nicht nur um Bitcoin, es geht um Energie und Kapitalmärkte, Militärisches und so weiter. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, also fangen wir bei dem einen Punkt an, über den alle zu reden scheinen. Gibt es jetzt Krieg um Taiwan oder nicht?
Ja, das ist vielleicht eine der häufigsten Fragen, die ich in den letzten ein paar Jahren gestellt bekommen habe. Wird es einen militärischen Anschlag seitens Chinas auf Taiwan geben? Und ich gehöre zu der Gruppe von Experten, Expertinnen, die der Meinung sind, dass China jetzt kurzfristig, auch taktisch betrachtet, gar kein Interesse darin sieht, einen militärischen Anschlag zu verüben, weil die Risiken sehr, sehr hoch sind. Und in Wirklichkeit sehe ich den chinesischen Ansatz, den habe ich auch als Dead by 1000 Cuts beschrieben, schon vor einigen Jahren, nämlich dass China langsam aber sicher, also sukzessive, Taiwan politisch und sozioökonomisch unterwandert. Und zwar durch unterschiedliche Methoden, Instrumente. Manche hat man bereits im sowjetischen Playbook gesehen. Andere sind jetzt mit Hilfe der Technologie stehen zur Verfügung. Aber alles in allem hat China bei so einem Ansatz, Dead by 1000 Cuts, also jeden einzelnen Tag erlebt das System kleine Schnitte, die das System aber nicht erkennen kann. Also sprich, sie werden nicht als eine gravierende Gefahr eingestuft und daher kann das System, ob es jetzt, wie gesagt, das politische System ist oder ob es jetzt mal das Wirtschaftsmodell oder die demokratische Ordnung, das ist die erfolgreichste asiatische Demokratie, wie wir wissen. Also insofern kann dann das System nicht darauf reagieren.
Also quasi das, was auch die Sowjets mit dem Westen versucht oder auch getan haben.
Ja, und damit meine ich natürlich nicht nur hybride Kriegsführung, weil heutzutage erzählt jeder von hybrider Kriegsführung. Hybride Kriegsführung ist auch nichts Neues. Also es ist einfach ein Begriff, den man aus der Zeit des Kalten Krieges kennt, der sich jetzt aber natürlich auch erweitern ließ. Also du hast schon ein paar Beispiele genannt. Also du hast Energie, Kapitalmärkte, Finanzsysteme, Wendt. Und alles heutzutage kann instrumentalisiert werden, also als geopolitische oder geoökonomische Waffe verwendet werden, weil wir in diesem grauen Bereich sind, wo die neue globale System, also die neue globale Ordnung noch im Entstehen ist, aber auch das alte internationale System kämpft, und zwar ums Überleben.
Was heißt das, wenn du sagst neue globale Ordnung? Heißt das eine neue sozusagen Arrangement der Weltmächte oder redest du da ganz konkret jetzt von dem BRICS-System, das sich da irgendwie etabliert?
Also ganz vereinfacht gesagt, gibt es momentan natürlich unterschiedliche Hauptthesen, Ausgangsthesen, in welche Richtung die globale Ordnung gehen kann. Also ganz klassisch hören wir fast tagtäglich von einem Kalten Krieg 2.0 zwischen den USA und China. Andere auch, vor allem im Bereich der internationalen Beziehungen, der Politikwissenschaft, behaupten, es gäbe eine neue Multipolarität. Und ich stehe irgendwo dazwischen und behaupte, dass wir einerseits, wenn wir überhaupt von einem Kalten Krieg 2.0 reden sollten, dann eben von einem Kalten Krieg zwischen einerseits den USA, aber auch dem Westen und andererseits dem Drachenbären. Also von dem Drachenbären habe ich schon letztes Mal erzählt und schau, wo wir jetzt sind. Ja? Also wo ich
die Achse Moskau.
Es ist ein Modus Vivendi, es ist keine strategische Allianz, es ist kein Militärpakt zwischen China und Russland, aber es ist durchaus ein Modus Vivendi, der systemischen Koordinierung in allen Schlüsselbereichen, also von Rohstoffen, Währungen, also vor allem im Energiebereich, im Nahrungsmittelbereich, über Technologie und auch unter anderem Verteidigung bis hin zum Koordinierung im Weltraum. Also es sind wirklich alle Schlüsselbereiche. Ich habe jetzt nur einige genannt. Und dieser Drachenbär, also sprich dieser Modus Vivendi, hat sich zusammengetan. Nie waren sich diese zwei Länder so nah in der Geschichte der bilateralen Beziehung. Und zwar nicht, weil sie sich so sehr mögen oder sich trauen, aber weil sie das gemeinsame geopolitische Interesse teilen, dass sie eine globale Ordnung anders gestalten wollen. Und sie wollen es anders gestalten, indem sie natürlich an allerersten Stelle die amerikanische Machtprojektion, die globale amerikanische Machtprojektion in die Schranken setzen. Und zwar überall, wo es geht. In Asien, in Afrika, in Europa, und auch in Lateinamerika. Aber zum Zweiten auch in allen relevanten sozioökonomischen Bereichen. Also das heißt Welthandel, Weltwirtschaft, also Energie. Dann kommen wir zur Agrarwirtschaft, Rohstoffe. Dann kommen wir zu den wirklich Schlüsselbereichen. Also du hast mir nämlich gezeigt, welches Buch du gerade liest. Also Halbleiter ist ein Riesenthema.
Chip Wars, ja. Da sind wir dann gleich wieder bei Taiwan, ja.
Genau. Unterseekabel. Die Verteidigungsfähigkeiten, die sie besitzen und so weiter und so fort. Also es geht um geografische Vorherrschaft, aber es geht auch um Vorherrschaft und auch Koordinierung von Interessen. Sie teilen nicht immer das gleiche Interesse oder sie verstehen auch nicht immer in jeder einzelnen Region die Lage auf die gleiche Art und Weise. Aber man sieht ganz eindeutig, dass sie momentan nie gegeneinander vorgehen. Mhm. Auch Stichwort russischer Krieg gegen die Ukraine oder im Nahen Osten oder auch im südchinesischen Meer und in der Straße von Taiwan. So alles in allem stehe ich, um das zusammenzufassen, in einer Minderheit sozusagen, wo ich behaupte, das globale System mit all diesen vernetzten sozioökonomischen Subsystemen, die sich durch 30 Jahre erfolgreiche Globalisierung ergeben haben. Ich würde sogar behaupten, unantizipiert. Also das war nicht das Endziel dieser Globalisierung. Diese Globalisierungswelle geht zu Ende. Die USA-Vorherrschaft geht zu Ende. Etwas Neues momentan ist im Entstehen, will sich sozusagen den Weg schaffen. Und eine Möglichkeit wäre eben diese Bifurkation des globalen Systems, wo wir dann diese zwei mächtige Machtzentren haben und alles, was dazwischen ist, das sind sehr relevante Länder. Wir dürfen ihre Bedeutung nicht runterspielen. Das sind Schwellenländer oder G20-Länder oder aufstehende Wirtschaftsmächte wie Indien.
Und die oder absteigende wie Deutschland.
Oder absteigende wie die Europäischen, der geopolitische Hinterhof der globalen Ereignisse, wie ich es immer wieder in den letzten Jahren genannt habe. Und sie müssen jetzt momentan lavieren und hier Plätzchen finden und sich mit dem einen oder mit dem anderen irgendwie zurechtfinden. Vielleicht letzter Satz. Mhm. Es könnte aber durchaus auch möglich sein, dass auch das nicht die Endstation ist, sondern dass wir dann auch in Richtung einer volatilen und sehr chaotischen Multipolarität gehen. Also wo sich diese Machtzentren trotzdem eine gewisse, sagen wir mal, Zwischenbalance erlauben und wo eben China, Russland und die USA es nicht mehr schaffen, sie an Bord zu bringen. Also das heißt, das, was dazwischen ist, also ist viel relevanter mit Blick auf die Bedeutung, also Zugang zu Ressourcen oder Zugang zu kritischen Infrastruktur oder einfach mal die geografische Lage. Und diese drei Schlüsselplayer, die müssen dann eben mehr tun, sich mehr bemühen, um eben diese an Bord zu bringen.
Was mir sowohl im finanzpolitischen als auch im geopolitischen als auch im Leben generell auffällt, ist, dass wir zu oft dazu neigen, in Events zu denken. Es sind ja alles Prozesse, weil du sagst, diese Bifurcation, diese Spaltung der Welt in zwei Lager, das ist ja auch nur ein Trend. Das ist ja niemals ein absolutes Event. Das ist ja nicht am Montag entscheiden wir, dass wir das jetzt spalten, weil eine derartige Spaltung, wie es gegeben hat im ersten Kalten Krieg, da gab es auch Abhängigkeiten zwischen der Sowjetunion und Amerika oder dem Westen. Aber heutzutage ist ja, wir sind so eng miteinander verwoben, da kann es ja nur um Reibereien gehen und nicht direkt um Spaltung, oder?
So ist es. Also es ist eine vollkommen neue Situation für alle. Niemand weiß genau, wie die neue globale Ordnung ausschauen wird. Ich weiß es genauso wenig, aber ich versuche natürlich aus diesen unterschiedlichen systemischen Prozessen bestimmte Trendrichtungen abzuleiten. Ja. Das heißt, ich orientiere mich nicht an den tagtäglichen Entwicklungen, wie wir sie aus den Medien entnehmen, also aus dem Tagesgeschäft entnehmen, sondern ich schaue über einen längeren Zeithorizont hinaus und versuche dann nur diese Trendrichtungen erstmal zu analysieren und dann zu bewerten. Also was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein oder anderes Ereignis zum Beispiel tatsächlich geschieht. Und momentan haben wir eine Übergangsphase in den internationalen Beziehungen, wo natürlich sehr viel neu ist. Also das heißt, wir wissen zum Beispiel nicht, wie genau eine Entkopplung zwischen den USA und China funktionieren sollte, wo die Endstation dieser Entkopplung ist. Was ich aus heutiger Sicht feststellen kann, ist, dass diese Entkopplung, diese sogenannte Decoupling, tatsächlich politisch von beiden Seiten, also von den USA und von China, abgesegnet worden ist.
Das ist das Ziel. Dass
beide das wollen.
Ja, okay. Aber das ist schon mal bedeutsam. Aber jetzt muss ich dazu sagen, ich komme ja meistens aus dieser geldpolitischen oder geldhistorischen Ecke, aber im Grunde ist das dasselbe. Da hast du auch diese Dominanz Amerikas mit Bretton Woods und dann später mit dem Petrodollar. Und vor 10 Jahren war es noch edgy zu sagen, ja, die Chinesen kommen, die BRICS kommen und so weiter. Aber ich bin ja inzwischen fast wieder, heute ist ja fast schon wieder edgy zu sagen, nee, die Amis machen das schon. Ja? Und wenn ich mir ansehe, zum Beispiel nehmen wir die Front des Semiconductors, der Chips. Ja? Warum sind denn Japan und Südkorea und Singapur so große, bedeutsame Player in diesem Spiel? Weil die Amerikaner angefangen mit den 70er Jahren verstanden haben, sie können A, dort günstiger produzieren und B, können dort können China quasi einringen mit Taiwan, ja, können China mit Verbündeten einringen und die wirklich nah eng ans westliche System binden. Das heißt, die sind schon vorbereitet. Die stolpern da jetzt auch nicht hinein, die Amerikaner, oder?
Ja, es gibt natürlich auch noch die Annahme, dafür hatten wir einfach nicht die Zeit, sonst hätte ich es natürlich auch erwähnt, aber es gibt durchaus die Annahme, in diesen Kreisen der Expertinnen, die sich mit internationalen Beziehungen beschäftigen, dass auch ein Pax Americana 2.0 durchaus möglich ist, wenn man sich zum Beispiel die Entwicklungen in China, also die innenpolitischen Entwicklungen anschaut, die demografischen, den demografischen Abbau, also wo eigentlich die Bevölkerungsanzahl auf ca. 750 Millionen projiziert worden ist, also für die nächsten 20, 30 Jahre und so weiter. Also man kann das natürlich immer umdrehen und sagen, okay, aber es gibt auch natürlich genug andere Indizien. Und daher sage ich auch, also dass diese Trendentwicklungen sich ständig anpassen lassen und ständig ändern, dass wir nie ein definitives definitive und endgültige Antwort auf diese komplexen Fragen haben können. Aber wir können dann einfach einen Abschnitt nehmen und momentan sieht es so aus, dass die Amerikaner schon die Weichen gestellt haben, durchaus diesen Entkopplungskonflikt oder Krieg, wie man das auch nennen mag. Also Krieg, vor allem hier in Österreich, wird immer als einen militärischen Konflikt mit militärischen Mitteln verstanden. Aber Krieg, muss man verstehen, ist eigentlich etwas, was man auch mit nicht-militärischen Mitteln führen kann. Du hast nämlich Halbleiter erwähnt, das ist eben eine Variante. Du kannst dann auch Energie- oder Nahrungsmittel Rohstoffe verwenden als geopolitische Waffe. Du kannst zum Beispiel, also das heißt, die Abhängigkeiten instrumentalisieren lassen.
Rare Earth Metals.
Zum Beispiel. Und diese Bifurkation, also wenn du dir dann mal anschaust, was die Traders und die Experten in dieser Branche schon erzählen, also was die Metalle betrifft oder bestimmte Rohstoffe, da sieht man eigentlich schon auch eine gewisse Bifurkation. Also einerseits eine Absicherung, wo sind meine Märkte? Wo kann ich meinen? Also wo kann ich einen Zugang bekommen? Wo habe ich eine gewisse Transparenz, aber auch eine Vorausschaubarkeit bei politischen Prozessen? Und wo habe ich das nicht? Weil das Land wahrscheinlich doch bessere Beziehungen mit meinen Konkurrenten pflegt. Stichwort Venezuela. Ja, Paradebeispiel. Maduro. Es ist jetzt noch zu früh zu behaupten, also wie genau das Wahlergebnis ausgegangen ist, aber es gibt schon erste Berichte und da wird behauptet unter anderem, dass die Opposition sogar fast schon ein Drittel der Stimmen für sich beansprucht hat und trotzdem sehen wir, dass Maduro sich auf eine konsequente politische, wirtschaftliche und auch geopolitische Unterstützung seitens China, Russland und auch seitens des Irans und also Moment, verlassen kann.
Warum lässt Maduro überhaupt eine Opposition zu? Oder ist das so wie Ende der Sowjetunion, dass man das machen musste?
Scheinwahlen. Ja, okay. Um eben zu behaupten, dass er trotz...
So wie Putin.
Ja, wir haben auch in Russland immer, wir haben auch während des Kommunismus immer Wahlen gehabt.
Ja, genau, das war meine Frage. Ja.
Also nicht nur in Russland, also in der damaligen Sowjetunion, sondern auch in allen Satelliten, in den sowjetischen Satelliten. Ich komme ursprünglich aus Bulgarien. Auch wir haben immer Wahlen gehabt. Die Wahlen wurden immer auf die gleiche Art und Weise abgehalten. Und immer wurde dann natürlich letztendlich der Kandidat der Kommunistischen Partei. Es gab da ein paar Scheinalternativen, zum Beispiel Bauerpartei und was auch immer. Aber in Wirklichkeit wusste jeder eigentlich, wie das Wahlergebnis ausschauen wird.
So wie in Wien im Grunde auch. Da gibt es auch einen Kandidaten, da gibt es auch die Bauernpartei, tritt auch an. Aber die wird
Innenpolitik ist nicht meine Expertise, dann halte ich mich.
Nein, das war natürlich mein Scherz.
Eine Meinung abzugeben, weil es letztendlich eine persönliche Meinung sein wird und nichts weiteres.
Das war natürlich nur ein Scherz und gerade vor dem Hintergrund solcher gefakten Wahlen sollte man vielleicht auch nicht scherzen über Länder, in denen die Wahlen im Großen und Ganzen sauber über die Bühne gehen und das kann man in Österreich ja Gott sei Dank noch behaupten. Wenn wir jetzt sprechen über diese Einflussnahmen, jetzt war ja vor kurzem, habe ich schon erwähnt, die Rede von Trump zum Thema Bitcoin und der redet er davon, ja, wir kümmern uns darum, dass also die Bitcoin-Industrie, weil du sagst auch Mining, hast du ja schon erwähnt, aber für richtige Metalle, aber es wird ja Bitcoin auch gemeint, dass die Bitcoin-Industrie nach Amerika kommt und so weiter. Und da frage ich mich, hat Bitcoin wirklich eine neue geopolitische Perspektive hier, eine neue geopolitische Bedeutung oder B, ist er einfach nur bezahlt von der Krypto- und der Mining-Industrie und sieht hier eine potenzielle Wählerschaft. Und es geht ihm gar nicht so sehr darum, wirklich das jetzt für Amerika zu nutzen, sondern eher gewählt zu werden und halt seinen Spendern nach dem Mund zu reden. Hast du da eine Einschätzung?
Ja, meine Einschätzung ist, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegt. Das heißt, natürlich einerseits muss Trump sicherstellen, dass er jetzt Unterstützung von allen möglichen, also von allen möglichen Kreisen und nicht nur Schichten, sondern also der gesamte Wahlprozess in den USA ist so komplex, dass das mich überhaupt nicht überraschen würde, was wir noch an Aussagen bis November hören werden von beiden Kandidaten. Also das war aber, würde ich behaupten, da war noch viel mehr drin. Also ich würde eigentlich diese Aussagen von Trump eher als Gamechanger abwerten, weil er sich natürlich bewusst war, was das an Wellen auslösen wird. Also einerseits, weil und ich glaube, das habe ich sogar letztes Mal schon im geopolitischen Kontext analysiert, also dass die Rolle der Kryptowährungen und dann auch die Rolle der digitalen Währungen, was zwei unterschiedliche Sachen sind. Also das heißt, ich habe damals auch schon behauptet, Zentralbanken werden nie und Zentralbanken heißt natürlich die Kontrolle des Staates. Mhm. Und wenn wir jetzt in einem Wettbewerb sind zwischen zwei Machtzentren, also da werden die Kapitalmärkte, das Finanzsystem und das monetäre System inmitten dieses Wettbewerbs sein. Ganz, ganz im Mittelpunkt sein. Mhm. Und aus dieser Perspektive kann man eigentlich die Welt der Kryptowährungen nicht außer Acht lassen. Man kann sie jetzt einfach nicht nur so in einer Fußnote behalten und sagen, na ja, gut, ich kümmere mich darum, nachdem ich eigentlich gewählt worden bin und nachdem ich an die Macht gekommen bin, sondern man stellt offensichtlich, würde ich behaupten, die Weichen, indem man behauptet, also Kryptowährungen sind hier, wir können diese Realität nicht mehr ignorieren. Was tun wir aber jetzt? Wie kümmern wir uns darum, dass wir einerseits, und da bin ich wieder mal beim Thema Zugang, also zur kritischen Infrastruktur, das Mining, also das heißt, also du hast es selber auch schon erwähnt, also hier haben wir nicht nur Rohstoffproblematik, aber wir haben wirklich jetzt die Problematik der Zukunft der Währungen, also einerseits der amerikanischen Währung und dann andererseits natürlich, was kommt aus China und aus diesem ganzen China-geleiteten Block an Konkurrenz. Und hier kann man jetzt eigentlich behaupten, okay, aber wenn ich mich jetzt schon mal drum kümmere, dass ich dann eigentlich dafür gesorgt habe, ich habe jetzt einen Zugang, ich würde jetzt nicht behaupten Kontrolle, obwohl wir natürlich dieses Thema wieder ansprechen müssen, würde er an die Macht kommen, ja? Dann würde ich natürlich behaupten, dass ein Trump auch Kryptowährungen nicht außer Acht lassen würde und tatsächlich auch eine Kontrolle, also zumindest teilweise Kontrolle erstellen muss, ja, in diesem Wettbewerb. Aber alles in allem ist es Game Changer, und zwar aus geopolitischer Sicht, weil das natürlich jetzt wieder mal die Frage aufwirft, wie die Zukunft des globalen Finanzsystems im Kontext der strategischen Fragestellung über die Zukunft der globalen Ordnung ausschauen wird.
Weil, sind wir uns mal ehrlich, also Bitcoin ist deutlich weiter als die berühmte BRICS-Währung und das BRICS-Finanzsystem, das es immer nur in der Theorie gibt, aber in der Praxis noch nicht
entstanden ist. Aber gerade letzte Woche haben sich die BRICS-Länder wieder darauf geeinigt, dass sie tatsächlich schon mit dem ersten Finanzmechanismus beginnen wollen. Also nämlich, wenn es um Zahlungen mit den nationalen Währungen geht, also zwischen den BRICS-Ländern.
Du meinst, geht es da jetzt um digitale Zentralbankwährungen? Ist das diese Enbridge-Geschichte von der Bank of International Settlements oder geht es um den Austausch von bilateralen Währungen zwischen den BRICS-Ländern?
Es geht um beides. Also einerseits wollen sie den Anteil von nationalen Währungen erhöhen. Also Russland ist federführend hier. Natürlich
ist könnte immer federführend, bei diesen Dingen.
Natürlich könnte man behaupten, aus der Not heraus, aus der strategischen Not heraus, weil Russland jetzt international, teilweise international isoliert ist und andere Wege finden muss. Ja, das ist die eine Seite der Münze. Aber andererseits geht es auch den anderen ähnlich. Also das heißt auch die Tatsache, dass China und Indien sich momentan auf einem Weg der taktischen Versöhnung befinden. Also okay. Das heißt, sie wollen jetzt einen unmittelbaren militärischen Konflikt entlang der gemeinsamen Grenze vermeiden. Sie wollen sogar die gemeinsame Grenze. Und diese Grenze hat immer wieder militärische Auseinandersetzungen mit Toten, mit Verletzten erlebt, und zwar auch aus den letzten Jahren. Ja, also das kommt zwar hier in Österreich und generell also bei uns nicht wirklich an.
Das sind aber diese berühmten Scharmützel, wo sie sich mit Schlagstöcken aufeinander losgehen, oder? Da gibt es irgendeinen Grund dafür, dass sie dort keine Waffen tragen dürfen, aber dann irgendwie mit Holzstöcken im Mittelalter sich den Schädel einschlagen.
Ja, so ist es. Sie haben sich 1997 geeinigt, dass sie eigentlich keine Waffen verwenden werden in diesen direkten militärischen Auseinandersetzungen, damit es zu keiner Eskalation kommen sollte, weil es letztendlich um zwei nukleare Mächte geht. Und diese Phase wollen sie jetzt momentan stabilisieren. Das heißt, sie wollen ein bisschen mehr Vorausschaubarkeit haben. Sie wollen auch die Handelsbeziehungen stabilisieren. Geopolitisch bedeutet das, dass beide eigentlich auf mehr Wirtschaftswachstum abgesehen haben. Und hier kommt jetzt mal das Thema Währungen, weil sie natürlich auch als BRICS-Länder, als G20-Länder und vor allem als die wichtigsten zwei Handelspartner von Russland immer wieder in diesen zwei, also Bi-, Tri- und multilateralen Gesprächen eben nach Mechanismen suchen. Also diese Mechanismen werden einfach, ja, ganz vereinfacht ausgedrückt, zuerst so ausschauen wie ein Tauschhandel. Mhm. Also wir haben sehr viele Rohstoffe, also Russland hat sehr viele Rohstoffe. China, wie wir das jetzt mitbekommen haben, häuft auch sehr viele Rohstoffe an. Und man hat so quasi eine Garantie. Man hat auch sehr viel Gold. Und dann sagt man, wir werden jetzt mal Handelsgeschäfte betreiben, indem wir bitte nicht die amerikanische Währung verwenden, also nicht den Dollar verwenden oder überhaupt das Euro-Dollar-System idealerweise. Die Russen haben das jetzt sowieso auch in den letzten 3 Jahren gemacht, aufgrund dessen, dass die ganzen Gasgeschäfte nicht mehr stattfinden.
Ja, die
Gasgeschäfte
wurden
in Euro abgewickelt. Ja? Also das heißt, es wurde ja automatisch auch initiiert. Und jetzt geht in die nächste Runde. Und hier wird jetzt mal getestet, ob es möglich ist, dass man statt einer Währung als Garantie, wie man das früher gemacht hat, praktisch eine andere Basis findet, also Rohstoffbasis, also Rohstoff-Gold-Basis findet, wo man dann sagt, ihr seid ja abgesichert. Ja? Also das heißt, die zweite und die dritte Weltwirtschaftsmächte, Indien wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren die dritte Weltwirtschaftsmacht werden, brauchen diese Rohstoffe. Und das reicht ihnen als Absicherung, statt, sagen wir mal, der klassischen Absicherung, also eines Euro-Dollar-Systems. Und ich glaube, das wird jetzt 2025 als erste Stufe eines möglichen Finanzmechanismus ausgehend von BRICS kommen. Also wir werden keine gemeinsame Währung erleben.
Nein.
Wir werden keinen gemeinsamen, also das Ganze kaufe ich nicht ab, ja, was so immer wieder vermutet wurde. Aber wir werden durchaus einen Tauschhandel erleben, abseits des Euro-Dollar-Systems, der so massiv anwachsen wird. Also die Kriegswirtschaft von Russland ist auf Hochkurs. China braucht weiterhin mindestens 5% Wirtschaftswachstum, um eben diese innenpolitische Stabilität beizubehalten. Einigt sich mit Indien auch, weil Indien auch Stabilität braucht. Also um eben diese 6-7% auch, die jährlich prognostiziert worden sind, apropos vom Weltwährungsfonds, zu erzielen.
Aber und was ist das für ein Mechanismus? Also was heißt das? Die werden jetzt dann statt in Dollars entweder in Yuan und Rupie handeln, oder werden sie jetzt irgendwie anfangen, Güterbarter zu machen mit Gold oder was auch immer?
Beides. Also das machen sie schon.
Reden wir über Coinfinity. Meiner Meinung nach die erste Adresse, wenn es um Bitcoin-Anliegen geht. Sparplan, ganz klar. Lightning-Integration ist schon da. Es gibt eine eigene Wallet in der App inzwischen und eine absolute Top-Betreuung, sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden. Die Gebühren sind günstig, Spreads gibt es gar keine, und die maximale Sicherheit, die wird gewährleistet durch die Registrierung als Bitcoin-Broker bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht. höchste Sicherheitsstandards sind da Voraussetzung. Wie gesagt, die Gebühren sind transparent und um sie nochmal günstiger zu machen, nutzt ihr am besten den Code WasBitcoinBringt in einem Wort. Dann spart ihr euch 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten und habt das gute Gefühl, bei Coinfinity eure Sites zu stacken. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only-Edition, minimalistische USB-C-Hardware-Wallet, Open-Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code WasBitcoinBringt für 5%.
Zum Beispiel, wenn man sich das bilaterale Handelsgeschäft zwischen Russland und Indien anschaut, da geht es um mehrere Milliarden Rupie, die schon in den indischen Banken stecken und die Russland nicht bekommen kann. Also Indien will natürlich und würde jetzt idealerweise Rupie schicken, aber Russland kann nichts damit kaufen. Ja? Mhm. So, was macht jetzt Russland? Okay, also es geht nicht, dass sie konvertiert werden, also zum Beispiel in Dollar oder in Euro. Dann bleiben sie eigentlich in Indien und werden eigentlich in Indien reinvestiert. Einmal in die Finanzmärkte und auch in die Aktienmärkte und zweitens in die Infrastruktur.
Also Russland schickt Öl und statt dafür Geld oder andere Rohstoffe zu bekommen, bekommen sie quasi einen Teil von Indien.
Ja. Mhm. Und dasselbe trifft jetzt auf China. Also Russland hat bereits fast 85-90% eigentlich Anteil von Yuan. Also weil das, das Handelsgeschäft zwischen Russland und China. China ist explodiert in den letzten 2,5 Jahren.
Und das läuft auf Yuan.
Und sie haben eigentlich einen Benchmark gehabt von ca. 200 Milliarden US-Dollar. Und dieser Benchmark wurde eigentlich schon letztes Jahr, nicht mal bis Ende des Jahres, also schon im Laufe des Jahres erreicht. Und natürlich ist das ein Handelsgeschäft, das sehr, sehr asymmetrisch läuft, wie man sich vorstellen kann. Also momentan bekommt Russland sehr viel von der Technologie, von den Chips und so weiter, was früher aus Europa kam, aus dem Westen, also eigentlich aus China oder durch chinesische Proxys, also auch die zentralasiatischen Länder haben sehr viel davon profitiert. Und das andere ist natürlich Rohstoffe. Das alles wird eigentlich in Yuan, fast ausschließlich in Yuan abgewickelt und auch in Drittwährungen, die eigentlich für beide okay sind. Also Beispiel die Emiraten, also der Dirham.
Ja,
insofern sehe ich jetzt als erste Stufe, um das nochmal abzuklären, was ich damit meinte, ich sehe schon diese Bifurkation im Finanzsystem und auch im monetären System kommen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das einfach aus der strategischen Notwendigkeit heraus erfolgen wird. Und zwar hochwahrscheinlich sehen wir schon die ersten Erscheinungen 2024 bis Ende dieses Jahres und dann Anfang nächsten Jahres wird sich das schon also eigentlich abzeichnen, indem man diesen Anteil von nationalen Währungen, wenn wir jetzt mal die zwei asiatischen Giganten berücksichtigen würden, also wie gesagt, also das sind Riesengeschäfte und dann haben wir auch Russland mit der Kriegswirtschaft, mit dem Erfolgskurs, leider Gottes muss man das so feststellen, in der Ukraine. Und dann haben wir natürlich dazwischen auch Länder, also die auch sehr viel davon profitieren und die auch eigentlich nicht abgeneigt sind, ganz im Gegenteil, das in Erwägung zu ziehen, dass auch, diese Handelsgeschäfte in Nationalwährungen abgewickelt werden, also, weil sie eigentlich China,
die aber auch du Indien redest von den Ölstaaten jetzt, ja, von den Ölstaaten im Nahen Osten, Saudi-Arabien.
BRICS ist nicht nur, also BRICS wäre der nächste Kartell, ist meine Behauptung, also ähnlicherweise wie OPEC Plus. Aber bei BRICS Plus, wo wir eigentlich schon auch Länder aus dem Golf haben und auch andere Länder wollen sich anschließen, Indonesien hat auch Bereitschaft gezeigt, die Türkei will und so weiter. Aber BRICS ist mehr als Energie. also Energie, Rohstoff, Kartell, also da geht es auch sehr viel um Nahrungsmittelkartell. Mhm. Und das sind Riesenländer. Wenn du eigentlich schon 1,5 Milliarden Menschen füttern musst, wenn du die Agrarwirtschaft ankurbeln musst und du brauchst die Düngemittel, du brauchst, ja, du brauchst das alles, was notwendig ist, dann hast du eigentlich ganz andere Ausgangssituation. Und das ist eben der Fall mit den BRICS-Plus-Ländern, wo sie sehr viel auf eben diese Nahrungsmittelrohstoffe angewiesen sind. Russland hat durch diesen Krieg, das wurde leider viel zu wenig besprochen, aber Russland hat durch den Krieg in der Ukraine auch sichergestellt, dass es tatsächlich zum Monopolisten, also Weltmonopolisten, zum Beispiel im Getreidebereich, also vor allem wenn es um ja, Weizen geht. Und ich meine natürlich Russland. Export.
Russland?
Ja, ich meine nicht Produktion. Indien ist zum Beispiel Indien ist Produktionsland Nummer 1 auf der Welt.
Für Weizen?
Aber für Weizen.
Weil wir haben Weizen auch hier im Machfeld. Also
ja, aber Produktion ist eine Sache, Export ist eine andere Sache.
Also was du meinst, was alles, was sozusagen lokal aufgebraucht wird, hat jetzt geopolitisch dann nur eine geringere Relevanz, als wenn ich es exportieren kann.
Ja.
So wie die Rumänen. Da kennst du die Geschichte aus Rumänien unter Ceausescu. Die haben 50% der Agrarerträge exportiert, um die Schulden runterzuzahlen, um nicht beim Westen verschuldet zu sein. Und die Menschen in Rumänien mussten hungern.
Mussten hungern, ja.
Und dann hat der Ceausescu gesagt, ja, aber wenn wir unsere Schulden abbezahlt haben, dann bricht das Paradies aus. Und haben sie die Schulden tatsächlich abbezahlt. Und dann wurde noch mehr ins Ausland exportiert und es gab noch weniger und die Preise im Inland sind noch stärker gestiegen und die Leute mussten noch mehr hungern.
Daher sage ich auch, wir müssen natürlich unterscheiden zwischen Produktion und Export, aber letztendlich geht es darum, also wenn man überlegt, dass gleich zu Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine eigentlich ein Deal, also in Wirklichkeit war es wirklich ein Barter-Deal zwischen Indien und Russland, abgeschlossen wurde in der Höhe von 2 Milliarden US-Dollar damals. Also natürlich war es nicht in Dollar, aber das war nur für das Jahr. Also vorgesehen, damit man eigentlich sicherstellen kann, also das waren nur die Düngemittel, damit man sicherstellen kann, dass man eigentlich, dass man die Produktion zu Hause absichert. Das sind eben die neuen Dimensionen dieses sogenannten BRICS-Mechanismus. Ja. Von bilateralen bzw. multilateralen Abkommen. Daher wollen auch, wenn man sich fragt, warum so viele Länder eigentlich BRICS beitreten wollen. Naja, weil sie oft eigentlich sich, also Ägypten ist ein Paradebeispiel. Ägypten ist ein Kollateral nicht von einem, nicht von zwei, sondern von drei militärischen Konflikten, die parallel stattfinden. Einmal hat Ägypten sehr darunter gelitten, also dass die Rohstoffe nicht aus der Ukraine kommen konnten und aus Russland. Also das heißt durch den russischen Krieg, zweimal durch den Nahen Osten-Konflikt und zum dritten auch durch die Krise im Roten Meer. Und jetzt will Ägypten plötzlich eigentlich ist BRICS Plus und so weiter. Es ist alles eigentlich miteinander verwoben.
Aber Ägypten ist ja auch eine völlig durchgeknallte Militärdiktatur, die sich eine neue Hauptstadt bauen, die das Land absolut in den Abgrund reißen wird mit einem Militärhauptquartier, das zehnmal so groß ist wie das Pentagon. Nur damit man sich abschützen kann vor der nächsten Revolution. Und dann im Norden haben sie jetzt, glaube ich, eine Stadt verkauft an die Emirate oder so für 200-300 Milliarden oder was auch immer sie gezahlt haben, Billionen. Ja? Ich meine, Ägypten.
Ja, sehe ich jetzt arabischer nicht. Frühling, Stichwort arabischer Frühling 2011. Es gibt mittlerweile Studien, also gerade aus der Komplexitätsforschung, aus der Forschung über Systeme Komplexe, die belegen, dass eigentlich Hungersnot und rasant steigende Lebensmittelpreise, also Nahrungsmittelpreise. Es gibt einen Index, den kann man mitverfolgen. Vor allem also Traders zum Beispiel, die tagtäglich eigentlich aufpassen müssen. Ja. Also wo geopolitisches Risiko gar nicht gemessen werden kann. Aber also es gibt trotzdem natürlich Versuche, quantitative Versuche zum Beispiel wie der Geopolitical Risk Index. wo man empirisch versucht, dann diese Höhepunkte zu messen. Aber dieser V-Index zum Beispiel, der eben den Anstieg der Nahrungsmittelpreise bemisst, der hat eigentlich 2011, der war so hoch. Und mittlerweile hat man festgestellt, dass es tatsächlich eine Kausalität gibt zwischen diesem Anstieg. Den hat man auch im Dezember 2021 gehabt, im Vorfeld des Beginns des russischen Krieges. Ja. Genauso einmal, also andere Gründe diesmal, natürlich die strukturellen Gründe von der Pandemie und so weiter. Und insofern muss man einfach auch diese Dimension berücksichtigen, gerade bei der Entscheidungsfindung von Ländern. Also ich werde jetzt zum Beispiel die autoritäre Entscheidungsfindung von Ägypten oder von anderen Ländern gar nicht bewerten, weil, wie gesagt, ich selber keine Expertise dafür habe, aber außer persönliche Meinungen. Aber mich interessiert jetzt einfach diese geopolitische Dimension, die aus meiner Sicht ein bisschen im Schatten bleibt. Ja, also da findet einiges momentan statt. Und wenn man das richtig erkennt und richtig bewertet, glaube ich, kann man sehr viel voran sein als die anderen.
Das ist übrigens jetzt, was du gerade angesprochen hast, eines der großen Probleme, dass wir immer noch teilen, Geopolitik und Wirtschaft, irgendwie in zwei verschiedene Teile. Zum Beispiel bei der Zeitung hast du dann Außenpolitik und Wirtschaft und jeder macht seinen Schrebergarten. Also ich möchte jetzt den geopolitischen Strategen nicht zu nahe treten, aber dass der arabische Frühling 2011 eine Inflationskrise war, war jedem sofort bewusst, der sich die Zahlen damals angesehen hat und das beobachtet hat. Die Menschen haben ja sogar mit Brot auf dem Kopf, da gab es dieses berühmte Foto von dem Protester, der mit Brot auf dem Kopf demonstriert. Und es ist ja auch in der Geschichte eindeutig zu sehen, dass die Menschen lassen sich sehr viel gefallen von den politischen Machthabern, aber wenn sie sich das tägliche Brot nicht mehr leisten können, dann geht es oft ganz schnell mit der Revolution.
Aber das ist jetzt auch der Verweis, warum eigentlich Länder, die 1,5 Milliarden Menschen haben, sich nicht leisten können, dass zum Beispiel eine
Hungersnot-Situation
entstehen.
Oder überhaupt.
Und was ist dann die Garantie? Also die Garantie, eine Garantie wäre, einen Block zu haben, wo durch diese Mechanismen, also diese relativ zügigen, flexiblen Mechanismen und durch den direkten Zugang zu den Rohstoffexporteuren, also diese politische Stabilität zu Hause immer gewährleistet bleibt. Es ist nur eine These, also es muss
aber
nicht
ich
stimmen.
Verstehe,
aber das ist
politische
jetzt meine
Stabilität nicht als eine abstrakte Idee von Diplomatie, sondern als eine konkrete Ausformung von da bekomme ich meine Energie, da bekomme ich meine Nahrungsmittel, da bekomme ich meine Rohstoffe, da bekomme ich die Technologie. Also all diese Dinge, die ich brauche, um das Land am Laufen, mein Land am Laufen zu halten.
Richtig. Vor allem in einer Übergangsphase, wo es nicht klar wird, also wird es jetzt ein Pax Americana 2.0 geben, wird der Dollar weiterhin so stark bleiben und so weiter und so fort. Ja, wo es, wie wir es gesehen haben schon, auch in der Vergangenheit, immer wo es gekriselt hat, natürlich gerade die schwachen Wirtschaften am schwersten getroffen hat und auch unter anderem auch die Rolle des starken Dollar, also eine negative Implikation, also einen negativen Einfluss.
Ja klar, weil wenn es hart auf hart kommt, dann flieht das Geld nach Amerika und fehlt dann anderswo. Ja?
Richtig.
In unserem jetzigen
Richtig.
System.
Also hier geht es jetzt nicht so sehr, also meine Ausgangsthese ist, dass es geht jetzt nicht primär um die USA, also oder um eine Angst vor den USA. Also natürlich will jeder trotzdem die Dollars haben, weil die einfach die Vertrauensbasis nach wie vor besitzen. Ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn es eine Hyperinflation gegeben hat, also in den 90ern hat es zum Beispiel eine Hyperinflation in Bulgarien gegeben, also nach der Wende und der Mighty Dollar, also das war das Einzige, was man eigentlich auf dem schwarzen Markt durch Barter.
Ja, klar.
Bekommen konnte.
Ja, ja.
Das war wirklich das, was zählte. Also vielleicht noch eine oder andere Währung, also damals die D-Mark, aber es war wirklich der Dollar. Zu Zeiten des Kommunismus war es auch der Dollar, der tatsächlich ja, den Anreiz hatte. Und die Eliten haben natürlich die Liquidität gehabt, weil sie sich frei bewegen konnten im Westen. Ihre Kids haben im Westen studiert und Reisen gemacht. Und es war der Dollar als Liquidität. Also es war wirklich eine Sache der Reputation, also des guten Rufs, also das war selbstverständlich. Also niemand hat von einer anderen Währung geredet. Naja, gut, im sowjetischen Block, okay, natürlich hat man eben.
Aber das ist so die Kraft eines funktionierenden wirtschaftlichen und finanziellen Systems, selbst beim Gegner.
Also deshalb wollte ich das auch hervorheben. Aber meine Ausgangsthese ist es, dieses globalisierte Finanzsystem, das monetäre System, wird genauso wie die anderen auch eine Bifurkation, also eine Spaltung in zwei erleben.
Aber das geht
aufgrund der systemischen Prozesse, die momentan ablaufen.
Aber das geht nur, wenn diese Dinge, die du da beschrieben hast, in BRICS, wenn dieses lose Netzwerk an Deals zusammenwächst zu einem kohärenten System, auf das man sich auch langfristig in irgendeiner Form verlassen kann, weil sonst gibt es keine zwei Systeme, sonst steht dieses System immer noch auf dem Dollarsystem. So wie die Sowjetunion ultimativ auch.
Es wird sehr viel auch davon abhängen, also inwieweit sich diese Schwellenländer oder Mittelmächte, Goldman Sachs ist dafür berühmt, dass der immer neue Begriffe ausdenkt Goldman Sachs hat diese Länder als Swing States benannt, weil die Gewichtung sich dann ändert, die geopolitische,
also
die geökonomische.
Wer ist das? Saudi-Arabien?
Also zum Beispiel sind das entweder Länder, die eine geografische, also wirklich eine spezielle geografische Lage haben. Also die Golfstaaten sind ein Paradebeispiel dafür. Ja. Oder sie verfügen über kritische Rohstoffe. Ja gut, Saudi-Arabien, klar. Aber auch, also zum Beispiel Taiwan, wenn es um die Halbleiter geht, ja, das ist auch ein Swing State. Mhm. Es gibt Swing States überall, also die gibt es in Lateinamerika, in Asien, in Afrika, also überall. Die Frage ist natürlich, inwieweit man sie dann an Bord bringt und davon überzeugt oder dazu zwingt. Also ich glaube, alle Mittel werden verwendet. Mhm. Nicht nur die politische oder die geopolitische Überzeugung, sondern auch den Zwang, um eben die dazu zu bringen, dass sie auch zum Beispiel in dem bilateralen Handelsgeschäft oder auch im multilateralen, also zum Beispiel, wenn es jetzt um diesen BRICS Plus geht, auch eben auf den Dollar verzichten. Und hier geht es nicht mal mehr um dieses Petrodollar-System, es geht an allererster Stelle um das Euro-Dollar-System. Und dadurch, dass der Euro, also aufgrund des, ich bin ein bisschen pessimistisch, was Europa betrifft, geopolitisch.
Da bist du nicht die Einzige.
Und zwar aber nicht, was das Ganze von Europa betrifft. Also ich bin der Meinung, dass wenn wir jetzt mal in Richtung Bifurkation tatsächlich gehen sollten, wenn sich diese Annahme tatsächlich bewahrheitet, dass wir dann doch einen eisernen Vorhang 2.0 haben werden. Und dieser eiserne Vorhang, der wird natürlich gerade in Zentral- und Osteuropa und auch in den skandinavischen Ländern bis hin zur Türkei eine Stabilitätszone errichten müssen, weil du eigentlich die Infrastruktur brauchst. Du musst natürlich das militärische Gerät bewegen können. Also wir haben gar keine Nord-Süd-Infrastruktur. Also es wurde immer alles in den letzten 60 Jahren Ost-West aufgebaut in Europa.
Nur ganz kurz, wenn du Euro-Dollar-System sagst, meinst du dann Euro-Dollar im Sinne von Dollars, die außerhalb der Amerikas quasi gedruckt und verliehen werden, oder meinst du Euro-Dollar im Sinne von der Euro und der Dollar?
Ich meine eigentlich beides.
Also sowohl die Euro-Dollars als auch den Euro?
Ja, weil Euro ist das ein, also die Säule des Euro-Dollar-Systems. Also wir wissen auch in der Vergangenheit, dass praktisch die Euro, wie es gekriselt hat, immer durch den Dollar gestützt wurde, durch diese Swap-Lines, also mit dem Federal Reserve, das ist der eine Weg. Dann natürlich sehen wir jetzt schon, also es zeichnet sich schon ab, dass momentan nicht der Anteil des getradeten Dollars eigentlich abnimmt, sondern eigentlich des Euro.
Ja, klar. Der Euro ist in meinen Augen komplett durch, also als internationale Währung. Ja.
Und das hat natürlich sehr wohl damit zu tun, wie Europa als Ganzes, also als einen kollektiven geopolitischen Akteur wahrgenommen wird. Ja. Das heißt, wir sind nicht imstande, sogar den Also das ist das wichtigste Problem, das wir haben. Also das ist den größten systemischen Krieg auf dem alten Kontinent nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir sind nicht mal imstande, dieses Problem zu beheben. Also schau dir mal an, wie zögerlich, wie langsam diese ganze sogenannte umfassende Hilfeleistung für die Ukraine starten
findet. Ja, aber liegt das nicht daran, dass sozusagen einfach Westeuropa nur sehr widerwillig in den Konflikt mit Russland geht, einfach auch aus historischen Gründen und sich denkt, eigentlich müssten wir ja zusammenarbeiten, auch wenn es jetzt nicht mehr möglich ist, aber eigentlich müssten wir zusammenarbeiten, um überhaupt Westeuropa auch vielleicht von den Amerikanern unabhängiger zu machen.
Ja, wenn das jetzt mal die Annahme, also wenn das die Grundannahme wäre, dann müsste Europa eigentlich auf das zweitgrößte europäische Land auf dem alten Kontinent verzichten. Und aufopfern. Im Sinne der guten...
Welches meinst du jetzt?
Die Ukraine. Die Ukraine ist das zweitgrößte europäische Land.
Nach Russland. Ja, okay. Ja.
Also man kann nicht den ganzen...
Nein, das ist mir klar.
You cannot have the cake and eat it. Also entweder sagst du, mir sind die Beziehungen zu Russland wichtiger, ich respektiere die Anforderungen von Russland. Russland hat ganz klare Anforderungen gestellt. Ich respektiere diese und dann will ich eigentlich den zweitgrößten Staat in Europa einfach aufgeben.
Ich bin ja bei dir, dass ihr das nicht machen sollt. Ich bin bei dir, dass das nicht, aber ich meine nur, dass das eine Erklärung dafür ist, warum es in Europa so mühsam und so langwierig dauert, diese Dinge überhaupt zu, also quasi eine strategische Klarheit herzustellen. Während du das in Amerika und in Peking viel eher hast, in Europa einfach...
Es gibt einfach die strategische Klarheit nicht. Es gibt einfach nicht das klare strategische Ziel. Was will Europa überhaupt? Ja? Und wer definiert das endgültige strategische Ziel?
Genau.
Die Ukraine hat das strategische Ziel für sich definiert.
Ja, logisch.
Ganz klar. Du kannst dieses Ziel mit einem Satz formulieren. Ja?
Überleben
und die Grenzen per 1991, die international anerkannten Grenzen per 1991 wiederherstellen. Ja? Ganz klar. Ein Satz. Und alles andere heißt eigentlich, also wenn man jetzt ein Stückchen Souveränität und ein Stückchen Gebiet abgibt, dann gibt es Pause, dann gibt es wieder,
genau.
Ja, dann gibt es einen Waffenstillstand, dann gibt es wieder eine Zeit lang nichts und dann kommt die nächste Phase. Und die nächste Phase, ich habe eigentlich 2021, wo ich schon absolut sicher war, dass es den Krieg geben wird, aber wo ich falsch lag, dass es den Krieg, der nach dem 20. Februar beginnen würde, nur im Osten und im Süden des Landes geführt werden wird. Und auch, apropos, habe ich sogar geschrieben, es wird auch als Special Military Operation, also es wird so genannt. Ich habe dann gesagt, das wird in 10, 15 Jahren als strategisches Ziel seitens Russlands definiert. Also die nächsten 10, 15 Jahre beschäftigt man sich mit diesem strategischen, mit dem Erreichen dieses strategischen Ziels. Ich will nicht ein Stückchen, ich will nicht nur den Osten, ich will nicht nur den Süden, ich will das Ganze.
Die ganze Ukraine.
Die ganze Ukraine.
Und dann auch noch gleich Transnistrien und Moldau.
Und dann, je nachdem, wenn ich das erreicht habe, könnte ich sogar überlegen, in der Zwischenzeit ein bisschen hier und dort auch Unruhe zu schaffen. Und warum ist das Timing perfekt? Weil jetzt habe ich eigentlich schon diesen Modus Vivendi mit China. China verlässt sich auf mich. Ja, also jetzt aus russischer Sicht. Versuche ich ein bisschen zu rationalisieren.
Ja, ja, ja.
Und sie werden mich nicht im Stich lassen. Sie werden genauso wie 2014 eigentlich bei der internationalen Isolation nicht sagen können, naja gut, ihr seid jetzt, you are on your own. Also ihr seid auf euch allein gestellt. Ihr könnt jetzt, wir werden jetzt eigentlich euch nicht unterstützen. Und genau 1:1 hat sich diese Analyse bewahrheitet, was die chinesische Position, aber auch was die indische Position, was die Position vieler aus dem sogenannten globalen Süden, also aus dem globalen Süden betrifft, das hat sich bestätigt. Für mich ist das Gefährlichste dieses Dazwischen, also aus europäischer Sicht nicht kein strategisches Ziel haben zu wollen, also weder noch. Also wenn man jetzt sagt, wir wollen die Ukraine umfassend unterstützen, dann muss man das auch tun. Dann muss man eigentlich im Klaren sein, was das heißt. Und damit meine ich jetzt nicht einen direkten Krieg zwischen dem Westen und Russland. Also bleiben wir wirklich am Boden der Realität. Weder Russland noch der Westen oder Europa wollen einen eine direkte militärische Konfrontation oder militärischen Konflikt zwischen.
Macron spricht zum Beispiel darüber, französische Soldaten in die Ukraine zu schicken. Das wäre doch ein Krieg Frankreich gegen Russland.
Nein, das wurde so von den Medien interpretiert. Man könnte sogar behaupten, irgendwann mal, wenn wir weiterhin so zögerlich sind, wird es eine Spaltung der Ukraine geben. Ja, ein Teil von der Ukraine wird, wenn das so weiterhin geht, vor sich geht, also so sehr zögerlich, dann kommt noch die US-Präsidentschaftswahl, das heißt noch weiterhin politisches Vakuum in den USA, wir haben politisches Vakuum in Frankreich und wir werden auch politisches Vakuum in Deutschland haben werden, weil in Deutschland auch die Wahl nächstes Jahr stattfinden wird. Und wir wissen auch schon, dass...
Ich habe den Eindruck, in Deutschland haben wir schon seit Jahren politisches Vakuum.
Aber das heißt natürlich Leadership-Vakuum und keine Entscheidungsfindung, wenn es um diese strategischen Zielsetzungen geht. Und hier meine ich jetzt, wenn es zu einer Spaltung der Ukraine kommen würde, im Zeitraum 2024, dann gibt es einen Teil der Ukraine, der geschützt werden muss. Der zwar nicht der NATO beitreten kann und wird, aber trotzdem durch eine internationale Präsenz geschützt werden muss, damit dieser Teil auch nicht angegriffen wird. Und das ist das, was eigentlich gemeint ist mit NATO-Truppen. Es ist nicht gemeint, NATO-Truppen, die dann eigentlich in einen Krieg mit Russland einziehen. Genau das Gleiche wird auf der anderen Seite der Ukraine sein. Also es wird dann russische Truppen geben oder vielleicht sogar Ich würde nicht ausschließen, wenn man dann sogar ein Tandem macht. Also Russland wird eine geopolitische Union mit Weißrussland und mit der Ukraine, also mit diesem Teil der Ukraine.
Also jetzt verkünden. Mal ganz plakativ dargestellt, eine Situation wie Deutschland nach 1945 und in Kiew wird eine Mauer gebaut.
Ja.
So ganz, ganz plakativ.
Ja,
dargestellt.
Ganz plakativ. Figurativ auf jeden Fall. Und dann haben wir natürlich die Situation, dass genau diese geografische Zone von den skandinavischen Ländern, das sind die neuen NATO-Länder, also NATO-Mitgliedstaaten wie Finnland und Schweden, über die zentral- und osteuropäischen Länder, also da haben wir neue Frontstaaten, wir haben Rumänien als Frontstaat, also Bulgarien, das sind NATO-Mitgliedstaaten, die bis hin zur Türkei, das alles muss natürlich sichergestellt werden. Das heißt, die Präsenz von sogenannten NATO-Truppen, das sind europäische NATO-Staaten plus wahrscheinlich amerikanische Truppen, die IAE, auch während, by the way, niemand diskutiert das, aber während Trump, also Amtszeit, wurde die Präsenz dieser Truppen auch erhöht in Zentral- und Osteuropa. Ja.
Weil dieses ganze NATO-Austrittsgelaber, das ist ihm keine Sekunde zu glauben, oder?
Nein.
Das ist eine reine Strategie, um den Europäern Deckung zu geben, mehr Geld in Rüstung zu investieren, aber trotzdem bleibt
die
Amerika.
Richtig, die Anforderungen. Die Anforderungen werden höher, höher sein. Also man muss dann mehr tun. Also man wird mehr tun müssen. Ja? Also sprich, die europäischen NATO-Mitgliedstaaten werden mehr eigentlich in Verteidigung, in Infrastruktur. Daher sage ich auch, also es ist nicht alles eigentlich negativ, weil das ist eigentlich gerade für Trader, für Investoren keine schlechte Nachricht, weil sehr, sehr viel aufgebaut werden muss an Infrastruktur, Konnektivität. Vor allem Süd-Nord muss sehr, sehr viel aufgebaut werden. Interkonnektoren, Energie, ja.
Jetzt kommen wir zu Energie, okay. Und da kommen wir auch gleich wieder zu Europa. Aber jetzt muss ich nochmal zum Trump springen. Weil er hat ja in seiner Bitcoin-Rede, er hat über Bitcoin geredet, keine Frage, aber er hat ja auch geredet über Energie. Er hat gesagt, wir werden so viel Energie erzeugen in den USA, dass die Leute mich anbetteln werden. Please, Mr. President, no more energy. We don't need so much energy. Er hat gesagt, wir werden drill, baby, drill. Wir werden nukleare Energie nutzen, erneuerbare Energie nutzen, fossile Energie nutzen. Und all das hängt ja mit der Bitcoin-Sache intim zusammen, weil ich kann so viel Energie erzeugen, wie ich möchte, weil ich immer einen Abnehmer habe. Ich kann diese Energie immer kapitalisieren durch Bitcoin. Das war vorher nicht möglich. Und das ist auch einzigartig. Ja? Das heißt, du hast da diese Kombination aus einem potenziellen Finanzsystem, Asset, Bitcoin, aber auch eben diesem Energieding. Und das wäre ja dann auch wirklich ein Gamechanger, weil er hat ja auch gesagt, wir haben mehr Öl als Saudi-Arabien. Und das stimmt ja auch, wenn man nur sich traut, es da rauszuholen.
Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Marc Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen. Wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. 21 Energy hat Bitcoin-Heizungen mit der neuesten Hardware für Privatkunden und Industrie. Und im Onlineshop, da habt ihr auch eine große Auswahl an bereits in die EU importierten Mining-Geräten, die man dort bestellen kann mit dem Code WasBitcoinBringt, sogar um 5% günstiger. Wenn ihr eine PV-Anlage auf dem Dach habt oder sonst irgendwo überschüssigen Energie produziert, dann ist das eine ganz, ganz interessante Option für Bitcoiner und Bitcoinerinnen. Und in Europa sind wir halt wieder mal 5 Schritte hinten, müssten wir erstmal, keine Ahnung, die Umweltverträglichkeitsprüfungen abschaffen, damit wir vernünftig arbeiten können. Aber ist das vielleicht eine Zukunft, dass wir einfach wirklich wieder realistischer werden und wieder fast schon vernünftiger?
Mhm. Das sind 2 Fragen. Also erstens gehe ich auf die Frage, was die USA betrifft. Ja. Trump, also erstens, was natürlich auch ich persönlich lustig finde, ist, dass eigentlich jetzt schon unter Biden, der sich so viel für Klima eingesetzt hat, eigentlich tatsächlich gezeigt hat, dass die USA mittlerweile Ölproduzent Nummer 1 auf der Welt sind und auch LNG, also das ist so flüssig Erdgas.
Ja, das, was wir jetzt importieren.
Exporteur Nummer 1 auf der Welt
logisch,
sind. Ja, also von wegen Klimaaktivismus und grüne Wende, also Energietransition und so weiter. Also das wird immer Hand in Hand gehen. Und gerade bei den 2 Systemrivalen wird das Thema Energie, auch China, apropos, produziert sehr viel Öl. Also ist auch auf sehr viel Ölimporte angewiesen, auch Gas, aber könnte auch mehr und mehr produzieren. Mhm. Das ist nicht das Thema. Daher wird, glaube ich, und ich habe zu Beginn gesagt, also diese Rede als Game Changer bewertet, weil in Wirklichkeit war es früher, wo es um Kryptowährungen ging und vor allem um Bitcoin, immer das Thema Energiekonsum.
Im Negativen.
Ja, im Negativen. Ja. Aber jetzt haben wir eigentlich den Bad Boy, das ist die KI, die künstliche Intelligenz, also der Verbrauch, der Energieverbrauch von Datenzentren. Das ist das Riesenthema.
Ist ja Bitcoin-Mining ist ja auch nichts anderes.
Darum kann sich ein geopolitischer Akteur, also von der Rangordnung von USA oder Russland oder China, nicht leisten, Datenzentren woanders zu haben. Mhm. Ja, und das heißt natürlich Energieverbrauch. Und hier haben wir einen Riesenprofiteur plötzlich, und das ist Bitcoin, das ist die Kryptowährung. Die Kryptowährungen haben plötzlich eine Lösung aus einer unantizipierten, also die Fortschritte im KI-Bereich sind mehr oder weniger unantizipiert passiert. Ja? Ja. Also diese Geschwindigkeit, das Scale, also dieser wirklich der Umfang, das ist wirklich unglaublich, was auf uns zukommen wird. Und vor allem im technologischen Bereich läuft dieser Wettbewerb schon auf Hochtouren. Wir haben zwei Mächte, die ganz, ganz vorne liegen. Alles andere, der Rest ist ganz hinten. Ja? Die USA und China sind absolut vorne. Und in manchen Bereichen, technologischen Bereichen, führen die USA an. In anderen technologischen Bereichen führen die Chinesen. Denk zum Beispiel an die ganzen Gesichtserkennungs- zum Beispiel Technologien. Also da hat natürlich China einen riesen Vorteil. Aber die Amerikaner natürlich jetzt mit ChatGPT und so weiter. Also in diesem Rennen behaupte ich, um es jetzt kurz zusammenzufassen, dass die Kryptowährungen tatsächlich einer der größten Profiteure geworden sind, weil sich die Energiedilemma von alleine jetzt lösen wird. Beide Länder müssen sicherstellen, dass genug Energieverbrauch zu Hause gewährleistet ist, ob es jetzt durch eigene Produktion oder auch durch Importe. Und in dieser Übergangsphase wird es politisch heißen, ja, wir werden die Energiewende vorantreiben. Und es wird tatsächlich sehr viel investiert, aber gleichzeitig werden wir auch eine Revolution bei der Kern-
Fossile Energie.
Und fossile Energie vor allem bei dem, beim Erdgas und Flüssigerdgas. Aber das werden dann die wirklich die Renner sein.
Aber das ist doch etwas, wo Europa eigentlich theoretisch mitmachen könnte. Wir könnten ja sagen, wir machen jetzt auch wieder Energie und weil Bitcoin Mining zum Beispiel nach Europa zu holen, wäre ja nicht so schwierig. Da hätte ich ja auch, A, wäre es ja noch im Westen, B, könnte ich damit Geld verdienen und Jobs schaffen und Steuern einnehmen. Es ist nur eine Frage der Einstellung.
Genau, jetzt sind wir beim zweiten Teil deiner Fragestellung. Also was rational klingt und geopolitisch vernünftig ist, heißt lange noch nicht, dass es auch politisch in Europa akzeptabel ist.
Das ist ein schöner Satz, der leider Gottes sehr wahr ist. Ja?
Das heißt, geopolitische Experten, ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel vor 5G, chinesischem 5G, schon lange vor der Pandemie gewarnt. Und zwar nicht, dass es ein geopolitisches Risiko ist, chinesisches 5G zu verwenden für die Telekommunikation, sondern ein politisches Risiko, weil du dich plötzlich in eine Abhängigkeit begibst, die auf Dauer Probleme mit sich bringen kann. Also man könnte dann irgendwann mal sagen, okay, also von heute auf morgen gibt es, das haben die Russen zum Beispiel mit den Pipelines gemacht. Und ich meine nicht mal die eigenen, auch zum Beispiel in unserem Fall in Österreich, wir haben auch Öl aus Kasachstan importiert. Und auch hat es plötzlich eigentlich
während des russischen... Ist unser wichtigster Öl im...
Ja, und plötzlich hat es eigentlich eine Zeit lang... Ich glaube, 2 oder 3 Wochen konnte man aber nicht liefern, weil es da auch gewartet werden musste. Mhm. Und das sind politische bzw. geopolitische Risiken, die muss man beachten. Vor allem, wenn man eben diese Abhängigkeiten reduzieren will. Und ganz im Gegenteil haben wir das nicht nur im Bereich von 5G gemacht, was China betrifft, sondern auch im Bereich der seltenen Erden. Und jetzt wollen wir eigentlich eine Energiewende erreichen, also sprich Energy Transition, bevor wir eigentlich die Energiesicherheit kurzfristig gewährleistet haben. Das heißt, wir wissen nicht mal, ob wir den dritten Winter tatsächlich, wie uns die Politik verspricht, gut überstehen werden. Aber gleichzeitig schmieden wir schon Pläne für Energie, für die Energie, also Green Deal oder Energiewende oder was auch immer, plus Digitalisierung. Und gleichzeitig befinden wir uns auch in einer zunehmenden Abhängigkeit von China, was diese Mineralien, was diese seltenen Erden betrifft.
Aber Schweden.
Ja, Schweden, Norwegen.
In Schweden haben sie jetzt ganz viel seltene Erden gefunden.
Ja, wenn ich es sehe, also wenn ich dieses Mining sehe, dann reden wir wieder. Ist eine Sache, wenn man dann natürlich die Vorräte feststellt und erklärt, wir wollen jetzt mal mit dem Bergbau beginnen. Also eine andere Sache, wie man dann die Infrastruktur schafft, wie man die Leute zu diesem Bergbau bringt, also
das ganze
System rumherum errichtet.
Also das ist ja die Frage. Das war ja meine Frage. Europa könnte ja.
Könnte
es
und
fehlt der politische
nein,
Wille.
Europa muss.
Genau.
Es geht nicht mehr um könnte, würde, möchte, sondern es geht um muss.
Aber kann das sein, dass wir jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren in Europa auch eine Wende sehen werden in Richtung Infrastruktur ist gut, Investition ist gut, Unternehmertum ist gut, Steuern sind schlecht, Bürokratie ist schlecht. Also all das, was wir jetzt sehen in Argentinien, was wir sehen bei Trump, was wir sehen teilweise eh schon in Europa, aber dass das wirklich zu einem Megatrend wird, weil wir müssen. Und angetrieben durch massive staatliche Investitionen in Infrastruktur und in Wahrheit Kriegswirtschaft.
Naja, fangen wir damit an. Erklären wir einfach mal, also die Politik, und ich meine jetzt nicht die österreichische, sondern generell die europäische, muss einfach endlich ehrlich sein und sagen, was Sache ist. Kriegswirtschaft ist der einzige Weg jetzt kurzfristig aus dieser prekären Situation. Kriegswirtschaft heißt natürlich jetzt nicht nur Waffen herstellen. Es geht um die gesamte Infrastruktur rundherum, ja. Aber auch um Waffen. Wir selber sind auch schutzlos, ja? Also in Europa. Wir haben auch die Reserven fast ausgeschöpft. Wir könnten auch nicht wirklich einen langfristigen Krieg führen. Das Zweite ist natürlich Energiesicherheit. Mhm. Stichwort dritter Winter. Wir werden wieder hochwahrscheinlich in die Problematik geraten, dass wir auf einen warmen Winter hoffen müssen. und dann wieder Gasnachfrage reduzieren und was weiß ich noch, wie viele andere zusätzliche Maßnahmen ergreifen müssen, um eben den Winter zu überstehen. Und das alles trifft natürlich die Wirtschaft, die europäische Wirtschaft, vor allem die energieintensiven Unternehmen und die energieintensive Industrie. Ja, die wird dann nicht mehr, also jetzt kurzfristig gesehen, konkurrenzfähig sein auf den globalen Märkten. Also das ist alles, das löst alles Kaskadeneffekte aus, die natürlich weil sie natürlich von der falschen Aussage beginnen. Eben weil man sich vor bestimmten Realitäten schützen will, weil man politisch korrekt bleiben will, weil man eigentlich mit der Bevölkerung nicht ehrlich ist und der Bevölkerung nicht sagt, was Sache ist. Also man durfte zum Beispiel zu Beginn des Russischen Krieges nicht mal das Wort Krieg im öffentlichen Raum sagen.
In Russland oder hier?
Na hier, also hier, damit man dann keine Panik auslöst. Und in Wirklichkeit waren wir, sprich Politik, Industrie und Bevölkerung, gar nicht vorbereitet. Bis auf eine kleine Ausnahme von Menschen, die sich professionell damit beschäftigen, die Kriege und Konflikte untersuchen, analysieren, bewerten, war man einfach nicht vorbereitet auf das, was kommt. Jetzt stell dir vor, es wird der Bevölkerung gesagt, naja, aber der Krieg, das ist nur einer von mehreren Kriegen, die uns direkt betreffen. Der dauert sicherlich noch bis mindestens 2025, was das an verheerenden sozioökonomischen Effekten hat. Inflationseffekte und. Dann haben wir noch dazu die Krise im Roten Meer, wo wir eigentlich direkt betroffen sind, weil das europäische Handelsgeschäft über 70% auf maritimen Wegen und vor allem auf dieser indopazifischen maritimen Route abgewickelt wird. Die muss man jetzt umgehen. Da muss man mehr zahlen für Sprit, da muss man mehr für Versicherung zahlen, also Kriegsversicherung, Schiffe werden, also Handelsschiffe und Tanker werden auch angegriffen und so weiter und so fort.
Aber das heißt,
also es ist nicht nur die Kriegswirtschaft, also das Ökonomische, sondern es ist auch das Geopolitische, was eigentlich außer Acht gelassen wird. Und es wird jetzt kurzfristig außer Acht gelassen, um eben auf deine Frage zurückzukommen. Ja, rational gesehen wäre es jetzt eigentlich sehr, sehr klug, das, was du vorgeschlagen hast, also diese ganzen liberalen Lösungen, so schnell wie möglich einzuführen. Aber schau dich mal um und wo siehst du eigentlich diese kritische Masse für die liberalen Lösungen? In Krisenzeiten, das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, denkt man nicht rational. Ja, man wählt nicht rational, sondern man wählt eigentlich emotional. Vor allem emotional und man wählt die Kandidaten, die dir dann auch meistens etwas versprechen, was sie überhaupt nicht einhalten können.
Das muss man natürlich bei Trump auch dazu sagen. Wir reden hier immer noch von den Reden eines politischen Kandidaten. Und er war schon mal Präsident, also wir wissen, dass er es schaffen kann, aber er ist noch nicht Präsident.
Wir wissen es noch nicht. Also ich würde auch jetzt keine Prognose abgeben, ob Trump oder Harris mehr Chancen haben, weil wir aus den letzten Wochen schon beobachtet haben, wie schlagartig sich das Blatt abwenden kann.
Wir erinnern uns ja noch, als Trump gewählt wurde, war sich alle zu 99,8% sicher, dass es Hillary Clinton wird. Also aber jetzt mal auch abschließend, all die Dinge, die du jetzt beschrieben hast, deuten für mich auch ganz stark auf weiteren Inflationsdruck hin.
Absolut.
Energie,
Lebensmittel, Lieferketten, Sicherheit, Hedge. Jedes signifikante Unternehmen muss einen Plan B haben. Und dieser Plan B ist nicht irgendein figurativer Plan. Also ich habe da für den Fall der Fälle eine Vorahnung, was ich tun sollte, sondern du musst rein investieren. Das heißt, du musst Reserven aufbauen, Vorräte aufbauen,
wie baue ich Reserven
alternative auch Lieferketten haben, also als Plan. Das heißt, du musst auch in diese Beziehungen mit diesen Drittländern investieren. Und das trifft auf Staaten wie auch auf Unternehmen zu.
Ich muss einfach sagen, so absurd es klingt, weil ich ehrlich gesagt nicht dachte, dass es so schnell geht, aber Bitcoin passt da überall perfekt hinein. Es ist einfach die perfekte
Lösung. Wenn die politische Absegnung kommt, also wenn wir zum Beispiel jetzt eine geopolitische Situation kurzfristig bekommen. Nochmals, also wir haben nicht alle Variablen auf dem Tisch. Ja. Erstens ist alles nach wie vor rein spekulativ. Wir versuchen einfach mal ein bisschen aus diesen Trends abzuleiten und auch aus dem Zusammenspiel von den Risiken. Und dann bilde ich aus diesem Gesamtbild mehrere Szenarien ab, die ich dann nach Wahrscheinlichkeit abwerte. Also Bitcoin auf jeden Fall jetzt mal kurzfristig. In manchen dieser, also im gesamten geopolitischen Kontext, aber auch mit Blick auf, sagen wir mal, eine Wahrscheinlichkeit für eine Wiederwahl von Trump, ist auf jeden Fall bullish. Also ist ein sehr starkes Signal. Also ja. Eigentlich in
mir geht es gar nicht so sehr um die Frage, ob der Preis steigt oder so. Das wäre ja dann ein Effekt wahrscheinlich. Aber mir geht es eher um die Frage, okay, was kann ich tun, um mir in diesem geopolitischen Spiel Vorteile zu verschaffen? Und sowohl auf der finanziellen als auch auf der Energieseite kann Bitcoin da enorm helfen. Es gibt also keinen Grund. Und vor allem, und das ist das, was Trump ja auch sagt, wenn wir es nicht tun, dann tun es die Chinesen. Das
genau.
Heißt, du hast da auch noch
die machen es sowieso.
Ja, aber du hast dann erstens. Noch den Negativ, wenn du es nicht tust, hast du den negativen Effekt, dass es die anderen schon tun. Das heißt, selbst wenn du es tust und deine Strategie nicht aufgeht, ist immer noch besser, als du tust es nicht und die Strategie der anderen geht auf. Und dann hast du Europa wieder einmal. Ich meine, diese Geopolitik-Folgen machen mich inzwischen schon fast kirre, weil jedes Mal kommt Europa sitzt dazwischen und schaut irgendwie belämmert durch die Gegend, ohne in irgendeiner Form. Irgendeine Form von Führung oder Strategie zu besitzen. Das ist einfach traurig.
Nochmals, weil ich habe das ein bisschen skizziert mit dem Dilemma zwischen den zwei strategischen Zielsetzungen, ob man die Ukraine aufgeben will oder nicht.
Ja.
Oder für die Ukraine kämpfen will. Und zwar nicht mit Waffen, sondern geoökonomisch kämpfen will.
Ja.
Und da siehst du schon eigentlich, und das ist nur eine von vielen solchen Entscheidungen, wie unangenehm es wird. Unsere Entscheidungsträgerinnen sind eigentlich in Friedenszeiten aufgewachsen. Sie kennen keine derartige Krisenhaftigkeit, also die ist hoch 100, ja, wo so komplex geworden ist, dass man nicht mal durchblicken kann. Durchwürsteln war früher eigentlich ein gutes politisches Instrument, das geht jetzt nicht. Jetzt mal zurück auf deine Frage, könnte zum Beispiel eine Variante sein, dass man in beide investiert. Also ich würde nicht ausschließen, dass manche Investoren oder manche in der Kryptowährungsszene wahrscheinlich auf beide Pferde setzen. Also wo sie sagen, also einer von den beiden wird gewinnen.
Ja, gewinnen. Ich glaube, das ist das, was ich mit dem
Vorrang, den Vorrang, also ich den Vorrang
nicht,
haben.
Ja, ich glaube nicht, dass wir irgendwann das mal eine Siegerehrung
haben. Die andere
haben,
Variante wäre zu sagen, ich entscheide mich für die eine Seite aus dem Grund. Es kann eine wertegeleitete Begründung sein. Ja. Es kann eine rein normative Begründung sein, rein persönliche Begründung sein. Es kann eine Begründung sein, die mit der geografischen Situation zu tun hat. Also beide Länder werden natürlich auch Proxys und Partner und Alliierte haben. Auch das ist eine Variante, zu sagen, okay, zum Beispiel fürs Jahr 2024 habe ich auf mehrere Länder gesetzt, wo ich gesagt habe, also das wird schon ein sehr, sehr spannend, also geopolitisch, geoökonomisch wird sehr, sehr spannend sein. Also Polen habe ich, also das war vom letzten Jahr der Überblick, also wo sollte man eigentlich was Positives erwarten, jetzt geopolitisch und geoökonomisch. Und ich habe dann Polen, also Indien, Mexiko, die Türkei und Vietnam als meine fünf, also Top-5-Liste. Da könnte man auch meinen, okay, wo tut sich da auch was, zum Beispiel in meinem Bereich. Also es gibt 3-4 Ansätze, die auf jeden Fall Vorteile mit sich bringen könnten, also mit sich bringen können, aber in Wirklichkeit glaube ich, also dass es zu einem Zeitpunkt kommen kann, wo man entweder oder Entscheidungen auch treffen muss. Ja, also wo man jetzt nicht, ich meine, ich bin immer noch bei Staaten.
Ja.
Als Staat.
Ja.
Entscheidungen. Und manche solchen Entscheidungen wurden schon getroffen. Also ich habe das Paradebeispiel Russland genannt. Russland wird jetzt mittlerweile als Juniorpartner von China abgestempelt. Ja, also überall, wo du danach, also Medienberichterstattung siehst, Juniorpartner von China. Ja, und dann frage ich, was sind wir für die USA? Was sind die Europäer für die USA, wenn nicht ein Juniorpartner, wo wir nicht mal in der Lage sind, einen großflächigen Krieg auf dem eigenen Kontinent zu verhindern und wo wir eigentlich in der allerersten kritischen Phase des russischen Krieges tatsächlich auf die USA, uns auf die USA verlassen haben. Also ohne die unmittelbare Unterstützung ausgehend aus den USA hätte die Ukraine wahrscheinlich schon in der ersten Phase kapitulieren müssen.
Ja gut, aber das ist ja der Teil der gesamten westeuropäischen Sicherheitsinfrastruktur oder nach dem Zweiten Weltkrieg basiert ja auf der Tatsache, dass die Amerikaner uns beschützen am Ende des Tages.
Und da muss man eigentlich jetzt schauen, dass diese strategische Allianz und Verteidigungsallianz auch weiterhin funktioniert. Und hier merkt man, wie gespalten die Meinungen sind. Ja? Wie manche Staaten sehr antiamerikanisch mittlerweile gestimmt sind, wie andere zum Beispiel auch zögern und Vorteile von beiden Seiten. Also das Paradebeispiel mit den sogenannten auf Englisch ist de-risking approach, also das ist so wie ein Risikominimierungsansatz gegenüber China. Also man will ein strategischer Partner sein, aber gleichzeitig warum nicht weiterhin Geschäfte mit China betreiben? Fragezeichen. Könnte vielleicht auch eine Variante sein, aber es kommt zu einem Zeitpunkt.
Ganz kurz, weil ich die Frage noch stellen muss. Und du hast recht, es kommt zu einem Zeitpunkt, wo man sich entscheiden muss. Und ich glaube auch, dass diese Entscheidung auch etwas sein muss, gerade wenn man sehr selbstsouverän denkt und liberal denkt, dass man da auch sich selbst entscheiden sollte, wo man eigentlich stehen möchte. Weil das eine ist so immer Also wir als Österreicher haben es ja besonders schwierig oder besonders einfach, je nachdem, wie man es sieht. Nicht? Wir haben hier, wir sind im Wiegelwagel, ganz Europa weiß nicht, wo es hin soll. Und dann ist Österreich in der EU, aber wir sind nicht in der NATO, wir sind offiziell neutral, sind die ältesten Freunde Russlands in Westeuropa. Ja? Ist das jetzt gut oder schlecht, möchte ich jetzt gar nicht sagen. Das ist einfach die historische Tatsache. Das heißt, wir sind ja im Durchwurschteln sind wir ja Weltmeister. Ja?
Absolut.
Ja. Die Frage ist, ob sich das ausgeht. Aber was ich eigentlich fragen wollte ist, du hast es ganz kurz vorher erwähnt, die Demografiepyramide Chinas. Wenn sich die bis 2060 praktisch halbieren, wie soll denn dann das politische System, das dort entstanden ist, überhaupt überleben?
Das weiß keiner. Das weiß keiner. Also es gibt die Meinung der China-Expertinnen ist so gespalten momentan, dass die Hälfte behauptet, das sei das Ende. Und dieses Ende kann aber eigentlich noch weitere 10, 15, 20 Jahre brauchen. Und und die andere Hälfte behauptet auch, das ist vollkommen okay. Auch mit 750 Millionen hast du mehr als eigentlich Europa und den USA gemeinsam.
Aber die Basis des sozusagen der Gesellschaft, der chinesische Gesellschaftsvertrag mit der kommunistischen Partei ist Wirtschaftswachstum. In einer Phase dermaßen massiven Bevölkerungsreduktion ist Wirtschaftswachstum in diesem Sinne eigentlich gar nicht möglich.
Also, dieser Peak ist sowieso schon erreicht. Also jetzt freut sich eigentlich China auch, wenn die 5% gewährleistet sind. Auch da, das ist laut Experten fraglich, ob die 5% mehr möglich sind, rein ökonomisch. In Wirklichkeit, wenn wir jetzt eine sehr aggressive, also das ist jetzt mal kurzfristig, was die Analyse aus der ökonomischen und aus der politischen Seite zusammenbringt, ist einfach diese aggressive Haltung der kommunistischen Partei nach außen. Weil du brauchst natürlich auch außenpolitische Abenteuer bzw. Ereignisse, damit du die Aufmerksamkeit der eigenen Bevölkerung von internen Problemen ablenken kannst. Daher gibt es auch diese These, dass man auch ein Black Swan Event sehen könnte. Also sollte es innenpolitisch in Richtung Instabilität gehen, aus welchen Gründen auch immer, könnte die Führung sogar in Erwägung ziehen, zum Beispiel den Taiwan militärisch anzugreifen, um eben die Aufmerksamkeit der Bevölkerung abzulenken.
Ja klar, also, das ist ein alter Trick.
Das gibt es auch.
Oder woanders.
Aber woanders ist es momentan Südchinesische See. Ja. Da haben sich die militärischen Auseinandersetzungen bereits letztem Jahr tatsächlich befanden sich in einer Eskalationsspirale. Jetzt bemerkt man wieder so ein bisschen eine Deeskalationsphase. Ja? Das wird immer so ein bisschen mit Höhepunkten und Tiefpunkten gehen. Ich bin der Meinung, dass, und ich beziehe mich natürlich auf die sowjetische Erfahrung, die Sowjetunion hat auch 25 Jahre gebraucht, um zusammenzubrechen. Also ab dem Zeitpunkt, wo der Wettbewerb im technologischen Bereich, also sprich wer wird der Gewinner der dritten industriellen Revolution sein? Und das der wurde Mitte 70er entschieden, zugunsten der USA. Und dann hatten wir noch weitere 20, 25 Jahre. Also bis den 90ern hat man eigentlich noch genug Zeit gehabt, um eben diesen tatsächlichen Kollaps zu erleben. Und so wird es wahrscheinlich auch bei China ablaufen. Also wir werden jetzt nicht einen abrupten Zusammenbruch von heute auf morgen erleben, sondern die Kommunistische Partei hat schon eigentlich sehr genau studiert, wie es zu vermeiden ist.
Aber genau. Der Unterschied ist, dass, und das ist ja, muss man ja sozusagen auch eigentlich fast schon wieder anrechnen, der Kollaps der Sowjetunion war mit Ausnahme von einzelnen Schauplätzen, vor allem in Rumänien, im Großen und Ganzen unblutig. Und natürlich dann später Jugoslawien, aber die waren nicht Teil der Sowjetunion, die waren nur Teil des kommunistischen Blocks. In China ist das in meinen Augen, auch wenn ich jetzt nicht der absolut größte Experte bin, aber es ist nicht vorstellbar. Also ich glaube, die unter den 20 blutigsten Ereignissen der Weltgeschichte haben sich 15 auf chinesischem Territorium abgespielt.
Ja, es gibt mittlerweile sehr viele Publikationen zu diesem Thema, also wie blutig es eigentlich ablaufen könnte, wenn es dann in dieser Endphase. Also das heißt, wenn sich China in dieser Endphase vor dem tatsächlichen Kollaps befinden sollte, wie blutig es und wie, ja, also ähnlich wie das Zerfall der Sowjetunion. Und
ja, schlimmer.
Und noch schlimmer. Aber da sind, wir reden von einem Zeitraum von circa 10, 15 Minimum bis wahrscheinlich 20, 25 Jahren. Und ich möchte lieber jetzt mal vorausschauend wissen, was sich in den nächsten unmittelbaren Jahren also tun wird, weil die werden eigentlich entscheidend sein für die Zukunft der globalen Ordnung, wie sie uns auch alle prägen wird, also uns, unsere Familien, unsere Nachkommen, also die nächste Generation, als dass ich mich jetzt rein spekulativ mit Strategic Foresight, was zum Beispiel einen möglichen Kollaps der Chinesen betrifft und wie genau der Hand zu haben ist.
Aber dann lass uns noch für die letzte Frage vielleicht zurückkehren, wo wir heute sitzen. Also wir sind jetzt hier in Wien, kleines Land, geprägt von Ost-West-Konflikten, seit wir denken können. Du hast selber erzählt, du kommst aus Bulgarien ursprünglich, das heißt, du hast das auch alles miterlebt. Wir sind wirklich in der Mitte, also nicht nur in der Mitte zwischen irgendwie Westeuropa und Osteuropa, sondern auch in der Mitte zwischen China und Amerika. Ein klitzekleines, neutrales Land, ist das ein Modell, wo du sagst, das kann hier funktionieren, dass wir uns da irgendwie durchwurscheln, ohne jetzt in irgendwelche fürchterlichen Kriege hineingezogen zu werden? Oder müssen wir uns irgendwann mal einer Seite zuschlagen? Was glaubst du? Weil das Schöne daran ist, wir können heute zumindest offen reden. Ich finde, was in Europa inzwischen geht, wir reden ganz nüchtern und offen über all diese Herausforderungen, die sich uns hier zeigen, vor dem Hintergrund einer Kopflosigkeit Europas, ja. Aber wenn nicht in Wien, sollte man zumindest darüber reden können. Was glaubst du?
Naja, also in meinem Fall geht es nicht nur ums Reden. Ich habe auch letztes Jahr bei der Steuerungsgruppe über die neue Sicherheitsstrategie Österreichs mitgemacht. Heuer wird es eine Kommission geben, die auch über die Abhängigkeit vom russischen Gas tagen wird. Und
heuer schon? Es geht ja richtig schnell mit
es
der...
Es geht schnell. Ja? Es geht tatsächlich schnell. Und insofern würde ich behaupten, dass es jetzt nicht nur um Reden geht, sondern tatsächlich auch um Empfehlungen und um den Versuch, zumindest meinerseits, was ich an Expertise habe, auch weiterzugeben. Und ich habe eigentlich meine Stellungnahmen, also speziell was die Sicherheitspolitik Österreichs betrifft, auch öffentlich gemacht. Wir wissen alle, dass... Ja, das wurde auch schon politisch in unterschiedlichen Aussagen eigentlich gesagt, dass die Neutralität uns nicht schützt. Also das ist das eine. Zweitens sind wir nicht abwehrfähig, also hier in Österreich. Mhm. Und wir werden das Problem der Wehrhaftigkeit nicht mit 17 oder mit 16 oder 17 oder 20 Milliarden Euro beheben. Gravierenden Personalmängel, die wir auch erleben werden, die betreffen nicht nur uns, sondern auch alle Länder in Europa. Also wir haben eine Reihe von Problemen, In unserem Fall, wie du das auch richtigerweise gesagt hast, haben wir enorm davon, also von der geografischen Lage profitiert. Ja, also Stichwort Swing State. Also weil wir einfach an der Schnittstelle zwischen Ost und West waren. Und jetzt kommt meine erste Behauptung, wir werden nicht mehr die Schnittstelle zwischen Ost und West sein. Das ist das Erste. Die Machtverschiebungen auswärts, Richtung Schwarzmeerküste, Richtung also Asien, Eurasien, Türkei natürlich als praktisch die Brücke zwischen Europa und Asien und Afrika, das wird natürlich aus meiner Sicht eigentlich einen negativen Einfluss auf Österreich, auf die österreichische
natürlich, die klassische Lage. Über die Jahrhunderte war die Schnittstelle immer Istanbul. Ne?
So ist das, ja. Genau. Das heißt, andere Länder kommen jetzt, werden eigentlich mehr von Bedeutung sein. Geopolitisch und dann durch die geografische Lage. Wir sind jetzt nur beim Stichwort Geografie. Mhm. Ja? Die Wechselwirkung zwischen Geografie, Macht, Politik. Mhm. Das ist meine Welt, das ist das, was mich interessiert. Und wir werden eben, also deshalb, wenn meine These auch stimmen wird, also das werden wir natürlich auch sehen, wenn wir dann auch natürlich entlang dieser sogenannten Ostflanke der NATO, beginnend mit Schweden, Finnland, also mit den skandinavischen Ländern, und dann entlang der Ostflanke, also in den baltischen Ländern, Zentralosteuropa und dann bis zur Türkei und dann dem Ostmittelmeerraum, der Nahe Osten wird eigentlich auch eine Normalisierung wieder erleben. Also wir hatten jetzt heute keine Zeit dafür, aber der erste Konflikt, der sich eigentlich der hochwahrscheinlich gelöst werden wird, ist dann der Nahosten-Konflikt. Und das ist natürlich auch Teil der gesamten Axis. Ja,
ja, stimmt. Wir reden
Nord-Süd eigentlich sehr viel in Sachen Investitionen, Sicherheit, Verteidigung, Infrastrukturbau. Wir haben so viele Firmen eigentlich, die davon auch profitieren können. Ja. Aber Österreich wird abseits bleiben, wenn es sich nicht selbst dazu bekennt, Teil von dem Ganzen sein zu wollen.
Aber das heißt,
eine Möglichkeit wäre NATO-Beitritt.
Ja.
Also hier will niemand darüber reden, weil wir wieder Wahl haben und ja, no go, NATO-Beitritt, no go. Aber dann haben wir natürlich die zweite Variante. Und die zweite Variante ist, wir sind 4 neutrale Länder. Unsere 2 neutralen Partner und bündnisfreien Partner Schweden und Finnland haben einen anderen Weg gewählt. Und wir sind als die 3 Neutralen 1995 gemeinsam der EU beigetreten. Jetzt sind wir verschiedene Wege gegangen und wir driften ab. Wir werden jetzt, wir gehören jetzt zu einer kleinen Gruppe von Neutralen, die immer weniger Mitspracherecht haben. Vor allem, wenn es um sicherheits- und verteidigungspolitischen Themen in Europa geht. Die meisten NATO-Länder sind europäische Länder, ja?
Aber ganz kurz. Ich verstehe, was du meinst, aber ich muss schon fragen. Ein kleines Alpenland in der Mitte Europas, warum funktioniert es bei der Schweiz? Warum wird dort nicht darüber diskutiert? Und warum funktioniert es dann bei uns nicht?
Du meinst, warum funktioniert es hier nicht, dass wir offen über sicherheitspolitische Themen reden?
Ja, und gleichzeitig aber auch die Neutralität einfach beibehalten, so wie das die Schweizer auch geschafft haben.
Und uns dann hochmilitarisieren und
ja,
hoch aufrüsten, das wäre eine Möglichkeit. Weil natürlich das mit sehr viel Geld verbunden ist und mit sehr viel Beteiligung seitens der Bevölkerung. Dort nimmt jeder mit. Hier nehmen wir uns alle in Schutz und sagen, wir werden ja eh nicht angegriffen werden und das betrifft uns nicht und wir wollen alle nur natürlich in den Sozialdienst. Ist auch schön und gut, aber letztendlich muss sich jemand auch darum kümmern.
Was ich damit sagen will, ist, auch wenn, falls wir die Neutralität beibehalten wollen, braucht es dafür ein Commitment und das wäre eine klare militärische Ansage.
Von allen.
Ja.
Und zwar von allen.
Von
und das ist auch ein Modell. Ich sage nicht, wir sollten jetzt nicht wie die Schweiz sein. Und wenn die Mehrheit der Bevölkerung auch die Neutralität haben will, ist es auch vollkommen legitim und soll es auch so sein.
Ja.
Aber dieses Wischiwaschi, wo wir uns auf die anderen verlassen, und da wollte ich gerade mit dem letzten Punkt abschließen, nämlich, dass wir jetzt sagen, politisch sind wir eigentlich nicht neutral, weil wir natürlich Mitglied der Europäischen Union sind. Aber die Europäische Union will eine Verteidigungsunion werden. Genauso wie eine Bankunion, wie eine, du weißt in jedem Bereich tut sich jetzt momentan mehr.
Ja.
Also in Richtung institutionelle Integration. Und dann sagen wir, ja gut, die Mitgliedstaaten die EU, haben auch den Artikel 42 Absatz 7, wo sie sagen, wenn ein Mitgliedstaat angegriffen wird, dann sind wir verpflichtet. Das ist keine Solidaritätsklausel. Also so auf der Art, ja, ich fühle mich solidarisch, ich möchte helfen, ich möchte nicht helfen, ich fühle mich nicht gut, ja, dabei und so weiter. Nein, es ist eine Verpflichtung, es ist eine Pflichtklausel. Die ist stärker in der Formulierung als die NATO-Klausel. Das heißt, als Artikel 5, weil bei Artikel 5, der kann aktiviert werden und trotzdem kann der NATO-Staat sagen, naja,
sorry.
Politisch geht nicht. Hier ist es eine Verpflichtung, es wurde einmal aktiviert von Frankreich. Wir nehmen uns wieder in Schutz und sagen, nein, das betrifft uns nicht, weil wir neutral sind.
Oh, wait,
die irische Klausel.
Wann wurde es aktiviert von Frankreich?
Die irische, 2015 nach den Terroranschlägen. Und da war natürlich, da ging es natürlich jetzt nicht darum, dass jemand eigentlich in Frankreich einmarschiert und sagt, na ja, jetzt bekämpfen wir Terroristen in Frankreich, sondern es ging sehr viel darum, die Franzosen indirekt zu unterstützen, indem man sich eigentlich an den anderen französischen Missionen beteiligt, ja, in der Sahelregion, in Afrika und so weiter. Ja. Und da hat man wieder gesagt, na, irische Klausel, neutral, wir dürfen nicht. Okay, und da sehe ich den Widerspruch in der Zukunft, wo ich dann sage, man kann nicht politisch neutral sein und gleichzeitig militärisch neutral. Wenn es um Europa geht, wenn es um die EU geht, da könnte man schon eigentlich einen, zumindest mit der Öffentlichkeit, über einen Verzicht auf die irische Klausel diskutieren, wo man sagt, in den Fällen, wo keine Artikel 5 der NATO-Aktivierung, also keine Aktivierung von Artikel 5 besteht, könnte man durchaus eigentlich zur Hilfe eilen, statt sich auf die irische Klausel, ja,
zu stützen. Die irische Klausel ist jetzt das von der EU.
Das ist jetzt EU, ja. Das ist unehrlich. Es ist unehrlich und das macht man nicht, indem man eigentlich von den anderen 26 Mitgliedstaaten erwartet, dass sie immer, das heißt, wenn wir morgen, möge das nie geschehen, aber es gibt zum Beispiel einen Cyberangriff oder es passiert irgendwas oder Terroranschlag und wir aktivieren Artikel 42. Alle anderen 26 Länder, ja gut, bis auf die, die sich auf die irische Klausel verlassen, sind dazu verpflichtet, dass sie uns zu Hilfe eilen. Verpflichtet, nicht in Solidarität.
Und die irische Klausel ist dann was? Der Ausstieg aus dieser Verpflichtung, oder was?
Ist der Ausstieg aufgrund der Neutralität.
Ah, okay.
Wir nehmen uns selbst in Schutz, indem wir sagen, naja, wir sind neutral, wir wollen nicht helfen, weil wir eben, ja.
Das ist die österreichische Lösung. Wenn wir zur Hilfe kommen sollen, sind wir neutral, aber wenn wir Hilfe brauchen, sind die anderen verpflichtet.
Ja. Und Professor Martin Senn, um das Thema abzuschließen, und ich denke, das verdient eine aufrichtige öffentliche Diskussion in Österreich. Ja. Wir müssen ehrlich miteinander sein. Also was genau wir wollen. Also wenn wir, wie du sagst, das Schweizer Modell haben wollen, dann muss auch ein anderes Engagement kommen, ein anderes Commitment.
Ja.
Wenn wir aber jetzt sagen, nein, wir wollen eigentlich mit der EU, wir sind politisch nicht neutral, das ist unsere Community, das ist unsere Familie, auch da sind wir nicht ehrlich. Auch da sind wir nicht ehrlich. Wir sind, also laut einer Umfrage von Professor Senn, erwarten über 70% eigentlich, dass die anderen Mitgliedstaaten zur Hilfe kommen sollten. Sollte es einen Angriff
auf
österreichischem Territorium geben. Aber nur 14% wären bereit und sind dafür, dass Österreich auch zur Hilfe eilt. Und das ist aus meiner Sicht, das ist das, was eigentlich Aufklärungsbedarf
hat. Wow, ja, wahnsinnig spannend, Willi. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, du hast vollkommen recht. Aber ich weiß gar nicht, gibt es Öffentlichkeit außerhalb meines bescheidenen Bitcoin-Podcasts, wo das in Österreich auch ehrlich diskutiert wird?
Na, vor allem in einem Wahljahr sicher nicht. Also die Neos sind eigentlich die einzige Partei, die auch liberale Antworten eigentlich bietet und auch zum Thema Sicherheit und Neutralität versucht haben, was
von einer staatstragenden Einheit.
Momentan ist nicht wirklich. Also wir haben also zum Beispiel das ist auch ein Paradebeispiel. 6 Monate haben wir getagt mit der Steuerungsgruppe über eine neue Sicherheitsstrategie und es wurde versprochen, dass bei Dezember letzten Jahres tatsächlich einen Entwurf geben wird, der dann der Öffentlichkeit präsentiert wird. Stichwort: Es wird im Nationalrat diskutiert. Mhm. Und dann auch natürlich die Medien, die Öffentlichkeit wird davon erfahren. Wir haben nach wie vor eine Sicherheitsstrategie, wo eigentlich schwarz auf weiß steht, dass Russland ein strategischer Partner von uns ist.
Das ist, glaube ich, 2011 oder so.
2013. Und solche Sachen. Und ich meine, in der aktuellen politischen Landschaft sehe ich fast keine, erstens sehe ich keinen Bedarf, weil sich die Parteien in den Schutz nehmen wollen. Und das ist ein enorm sensibles und kniffliges Thema. Aber ich würde behaupten, dadurch tun wir uns allen eigentlich noch schwerer. Also als Bürger und Bürgerinnen, nicht nur als Wähler und Wählerinnen, weil wir eigentlich etwas verzögern, was auf uns sowieso zukommen wird.
Ja. Also eine Strategie, die ja zum Beispiel Taiwan auch gefahren ist über diese Chip-Industrie, ist, dass man sich so wichtig gemacht hat, auch für die amerikanische Wirtschaft, dass man gar quasi einen zusätzlichen Schutzschild hat, weil die Amerikaner auf einen angewiesen sind. Das heißt, ein Weg, den Österreich gehen könnte, wäre, man baut hier das Bitcoin-Mining auf eine Art und Weise aus, dass allen die Ohren schlackern und macht sich zum Bitcoin-Mecker Europas. Das würde uns eine gewisse strategische Bedeutung geben, die dann die Chance, dass wir auch im Zweifelsfall verteidigt werden, erhöhen würde. Das wäre eine Möglichkeit, das Ganze auch ohne diese Diskussion, also vielleicht das mal hineinzustreuen für die, die uns jetzt noch zuhören. Das geht nämlich wirklich, ja. Ich glaube, dass man das Thema jetzt langsam wirklich geopolitisch ernst nehmen muss. Jetzt, wie du richtig gesagt hast, der Trump und seine Dings, sein Gamechanger. Velina. Vielen Dank. Wir könnten jetzt noch hier eine Stunde sitzen. Wir haben jetzt es geschafft, noch gar nicht über den Nahen Osten zu sprechen. Wir haben nicht über Afrika gesprochen, wir haben nicht über Südamerika gesprochen. Lass uns das gerne nachholen. Aber jetzt sag doch mal meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, wo man dich finden kann, wenn man deine Expertise sucht.
Danke nochmals für die Einladung, für die Geduld mit mir. Natürlich haben wir noch zahlreiche andere geopolitische Themen, die wir hoffentlich in einer anderen, also in einer weiteren Folge decken können. Ich bin auf FACE, also das ist foraconsciousexperience.com zu finden. Also man findet mich einfach im Internet unter dem Namen meines Beratungsunternehmens. Und ansonsten bin ich sehr, sehr aktiv, also bei unterschiedlichen Foren und
Twitter.
Sozialen Medien bin ich vor allem auf Twitter zu finden unter V. Chakarova. Yeah. Dort kann man auch eine Nachricht hinterlassen oder einfach mal schauen, weil ich tagtäglich diese Entwicklungen mitverfolge, kommentiere, analysiere, abwerte und
sehr
freue mich auf Feedback und auf Fragen vor allem. Wir haben sehr viel natürlich an der Oberfläche gekratzt heute. Ich muss noch mal an dieser Stelle hervorheben, es geht mir viel mehr um die, nicht, dass die Tiefe nicht wichtig ist, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil, aber es geht tatsächlich um diese nicht einfache Aufgabe herauszufinden, also wie diese Trendrichtungen tatsächlich ausschauen und was die Wahrscheinlichkeit von bestimmten Ereignissen, also systemischen
Ereignissen. Genau, mir geht es darum, du sagst, wir kratzen Oberfläche, aber ganz ehrlich, dieses jeden Tag herum auf Twitter rumhängen ist ja noch viel schlimmer. Also da ist ja, mir geht es darum, hier ein Forum auch zu schaffen, um wirklich auch eigentlich tiefer zu gehen. Wir sind jetzt schon tiefer gegangen als deine Perspektive, vielleicht die Oberfläche, ja. Folgt der Velina auf Twitter, weil ich bin ja derzeit dort gar nicht unterwegs. Ich habe mich jetzt schon vor einigen Wochen abgemeldet und es geht mir überhaupt nicht ab. Also schöne Grüße an die Leute, die sich den ganzen Tag auf Twitter über irgendwas ärgern müssen. Ich muss mich gerade nicht ärgern, ich genieße es sehr. Aber ja, ich verpasse ab und zu mal irgendeinen Shitstorm oder sowas.
Ja. Ja, hast du jetzt wieder verpasst, also die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele.
Nein, das ist mir völlig vorübergegangen.
Das hast du tatsächlich.
Haben die Olympischen Spiele vielleicht schon begonnen?
Absolut.
Na, herrlich. Und ohne mich.
Dritten
wunderbar.
Tag.
Ja, wunderbar. So,
aber leider noch keine Tag, Medaille für Österreich. Also wir hoffen natürlich, dass ich das...
Ich nehme mal...
Es gab tatsächlich ein paar Hoffnungsschimmer schon an den ersten zwei Tagen, wo man sehr, sehr stark die Daumen gedrückt hat, aber es hat...
Also jetzt nutze ich mal meine analytischen Fähigkeiten und sage, wir reden hier nicht von den Winterspielen.
Ja, aber trotzdem darf man die Hoffnung nicht aufgeben und wir haben auch schon bei den letzten Sommer spielen gut abgeschnitten. Also insofern.
Ich habe meine Energie verbraucht bei der Euro. Ich habe für die Olympischen Spiele habe ich keine Zeit und keine Energie. Aber ich wünsche dir gute Unterhaltung dabei und allen anderen, die sich dafür interessieren, natürlich auch. Melina, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir lassen uns nicht so lange Zeit wie seit der letzten Folge, weil es tut sich so viel. Wir sollten das unbedingt öfter machen. Wenn ihr das auch so seht, lasst mir noch einen Kommentar da, schickt mir eine E-Mail an hallo@bitcoinbringt.com und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.